Bevor wir zur eigentlichen Episode kommen, müssen wir jetzt eine Art Werbeblock einschieben. Aber ist Werbung für eine gute Sache, wie wir finden, weil Guess und ich haben uns da beide beteiligt. Es geht um das Projekt von Tom. Erstmal hallo Tom.
Hi, hi, hi. Schön, dass ich endlich mal wieder am Start bin hier. Wann kommen eigentlich die Hoodies?
Ach, okay. Du nutzt die Zeit für solche Dinge. Das ist schön, ey. Ich wollte jetzt hier dein Projekt preisen und eine große Lobhudelei starten und du machst das. Auch schön, ja. Stimmt, wir schulden dir noch was.
Ja, da würde ich mich natürlich freuen, weil ich war warte sehnsüchtig. Euer Pullover, den ersten, den hatte ich ja auch. Und der ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingshoodies. Und ich habe ja auch auf euren, sag ich mal, ihr habt ja da wirklich auf Qualität gelegt, gesetzt. Und da habe ich dann auch bei der gleichen Firma, nämlich für uns, die Hoodies gekauft. Und die sind auch echt super geworden. Und wir haben auch das gleiche Modell sozusagen. Das
okay, ist auf jeden cool. Fall
nice.
Ja, freut mich.
Ja. Aber zu meinem kleinen Projekt. Ja, ihr habt ja letztes Mal schon, als das rauskam, es war, glaube ich, im Oktober 22, glaube ich, da kam das ja raus. Da habe ich die Sachen dann irgendwann mal endlich zu euch geschifft. Und zwar mein erstes Buch, Film on Canvas. Mhm. Und das ist ja ein Buch, worum es geht, ist, dass die Künstler, die darin vorkommen, das waren im ersten, waren es, glaube ich, 29. Und die haben ein Gemälde oder beziehungsweise ein Poster erstellt, was im Stile eines klassischen Künstlers ist. Also ihr da draußen könnt euch vorstellen, wie würde es aussehen, wenn Pablo Picasso in seiner blauen Periode ein Avengers-Poster gemacht hätte. Mhm. Und das ist quasi das, was auch im Buch vorkommt. Wir haben, ich meine, die große Welle kennt ihr ja von Hokusai wahrscheinlich. Das ist ja, glaube ich, Public Domain. Da kann man auf jeden Fall bei Uniqlo, die hatten ja eine ganze Kollektion dazu. Und da hat zum Beispiel einer meiner Freunde, die haben da Der hat da ein Jaws-Poster draus gemacht aus der Welle. Ich verstehe ja nicht, warum das vorher noch nie einer gesehen hat, weil das so unglaublich gut angekommen. Und euer Azubi Dennis, der hat sich das nämlich sogar tätowieren lassen.
Oh ja.
Ja,
und den Azubi-Titler da abgelegt, aber der hat knallhart ein Tattoo davon. Ja, finde ich auch sehr krass.
Ja, und der Künstler hat sich auch sehr gefreut, weiß ich. Und ich war aber natürlich auch geehrt, weil das natürlich auf das Cover meines ersten Buches geziert hat. Mhm. Und nun ist es soweit und das zweite Buch ist nämlich bei Kickstarter jetzt. Das könnt ihr auf Kickstarter finden. Film on Canvas Volume 2 nennt sich das Ganze, weil das natürlich auch vom Design her, Layout-Design her genau angepasst ist. Aber es sind mit 25 neuen Postern von 24 neuen KünstlerInnen. Und das ist auch wieder sehr, sehr interessant, was da alles zusammengekommen ist. Wir haben nämlich zum Beispiel auf dem Cover diesmal kein Jaws und keinen japanischen Holzblockkünstler, sondern wir haben diesmal Herr der Ringe im Stil von Caspar David Friedrich. Der Wanderer über den Nebel heißt das, glaube ich, auf Deutsch, ne? Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool geworden. Eins meiner Lieblingsposter aus der Reihe natürlich auch. Mhm. Und das ist wirklich, fängt diese Atmosphäre von dem Originalposter, von dem Originalgemälde sehr, sehr gut ein. Und das ist sehr cool geworden, weil ich habe das auch in echt schon mal gesehen und deswegen ist es verrückt. Verrückt, wie das so funktionieren kann. So einfach und so doch so, ja. So genial.
Also die Idee ist halt einfach auch geil, ne? Da so eine Crossover-Geschichte draus zu machen.
Genau.
Deswegen finde ich das auch so als Projekt sehr cool, weil das macht natürlich ein bisschen was her, auch optisch. So, das hat ja auch ein tolles Format, ist so das klassische Coffee-Table-Book, finde ich. Und bei den meisten Filmfans kommt man ja rein und ist eh schon alles zugepflastert mit irgendwelchen Filmpostern. Ja, sieht man bei dir auch sehr gut. Aber ich finde, das ist natürlich für solche Leute sowieso Pflicht. Aber ich finde, das ist eben auch echt ziemlich cool für Leute, die das eher so ein bisschen Understatement fahren wollen, ihre Filmleidenschaft. Mhm. Ja, und deswegen auf jeden Fall auschecken. Film on Canvas heißt das Ding. Müsst ihr auf Kickstarter auschecken.
Genau, da findet ihr das, wie gesagt, sonst könnt ihr auch auf Dropback Official auf Instagram gucken. Da ist es in der Bio drin, in den Links, gleich ganz oben. Und es sind auch die nächsten Tage auch noch ein paar Instagram-Lives, wo die ganzen Poster revealed werden, weil es gab es natürlich noch nicht zu sehen, die vollständigen, die mit voller Größe die Poster, sondern nur Ausschnitte bisher. Mhm. Und da kann man auf Instagram live reingucken. Wir hatten jetzt, wenn das, glaube ich, rauskommt, hatten wir auf jeden Fall schon ein paar Instagram-Lives dazu, ein paar Reveals, aber es werden auf jeden Fall in der nächsten Woche noch einige folgen und am Wochenende.
Ja, geil. Ja, ich bin sehr gespannt.
Super. Dann vielen, vielen Dank für den kleinen Werbeblock und ich hoffe, ich bin dann auch bald mal wieder bei euch am Start für eine Filmrezension.
Ja, hoffen wir doch auch, unbedingt. Ja, super. Sehr, sehr cool. Wir posten auch nochmal Links dazu. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Projekt, müsst ihr unterstützen.
Tausend Dank.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Back in Business.
Wut, wut.
Die Bewegtbild-Banausen. Und Guess hat's letztes Mal angekündigt, heute machen wir ein bisschen was anderes. Heute ist nämlich nur Dave am Start. Also ist nicht so, als hätte es das noch nie gegeben, aber wir haben ja angekündigt, dass wir das so ein bisschen im fliegenden Wechsel machen. Und heute ist es das erste Mal soweit. Deswegen gibt's heute Dave und mich.
Hi.
Hi. Was ist das denn, Alter?
Ist der Banause-Bastard. Hauptsache Bewegtbild.
Ja, das sowieso. Ja. Du bist der König der schwierigen Einstiege. Also, was heißt schwierig? Mich amüsiert.
Soll ich mal wiederholen?
Ja, bitte.
Hi.
Schön. Ja.
Dich amüsiert es?
Total.
Ja, ey, das ist doch das Wichtigste. Und ich hoffe, du bist nicht der Einzige.
Nee, da gehe ich mal fest von aus. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, Bastarde. Müssen wir mal kurz erläutern. Ihr seid für uns eingesprungen, habt ein Spin-off namens Bewegtbild Bastarde.
Mit wir meint Lee Dennis, ehemals Azubi Dennis und Icke Classic Dave.
Genau. Ja, und da habt ihr euch wilde Themen ausgesucht, die dann doch sehr nischig sind.
Ja, vielleicht wird es ja auch mainstreamiger. Man weiß es nicht, wir wollen maximale Freiheit.
Okay, ja, ja, die habt ihr.
Vielleicht wollen wir auch mal ein Special über Softpornos machen, was ja voll Mainstream wäre.
Mhm. Ist das voll Mainstream?
Für mich als Junior war das damals Mainstream.
Ja, gut. Ja, ich glaube, da ist der Zugang zu härteren Sachen heutzutage ein bisschen einfacher.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Es gibt das Internet günstig.
Als man sich noch über sexy Sportclubs freute.
Ich will echt nicht wissen, was aus mir geworden wäre, wenn es schon mit, als ich 13 war, Internet mit, ja, hier voller Bandbreite gegeben hätte.
Ja.
Alter.
Das ist ein bisschen wie der Moment bei Family Guy, wo Quagmire erzählt wird, dass es das Internet gibt, da Pornografie verfügbar ist und er einfach Monate nicht mehr zu sehen ist und dann irgendwann rauskommt und der eine Arm so mördermuskulös.
Ja, es ist die Realität.
Ja, ja.
Ich wechsle ja mal ab. Ja.
Was? Die Arme.
Ja, genau, damit es nicht so auffällt.
Ja, clever. Ja, gut mitgedacht, auf jeden Fall.
Ja. Also ganz so wie, wie heißt er nochmal? Der hat dann auch mal in Musikvideos mitgespielt. Ron Jeremy. Kennst du den?
Ja, der hat nicht nur Musikvideos gemacht, Alter, der hat dann ja auch in einigen Filmen mitgespielt.
Genau, ich meinte so die Verknüpfung, falls du ihn als Pornodarsteller nicht gekannt hättest. Okay, man kann ihn von Musikvideos kennen. Ich glaube, der hat auch in einem, zwei Rap-Videos mitgemacht. So, okay. Da hätte ich jetzt gedacht,
ja, garantiert.
Egal. Genau, der hat das ja drauf gehabt, sich selber einblasen zu können.
Mhm.
Ja, und da trainiert man wahrscheinlich noch die Nacken- und Rückenmuskulatur. Das habe ich leider nicht drauf. Also der war ja auch bekannt irgendwie für seinen überlangen Penis und ja.
Mhm.
Nee, ich muss leider Podcast machen. Also Porno-Karriere ist nicht drin.
Ja, haben wir ja schon oft gesagt, so der Onlyfans-Account der Banausen, der steht noch aus. Ja, du, wer weiß.
Geil.
Desperate Times und so. Mhm. Aber heute, wie gehabt, geht's um Filme und Serien. Das Programm sieht so aus, dass jeder von uns drei Projekte dabei hat. Keiner weiß, wie immer, was der andere geguckt hat. Wir haben keine gemeinsamen Filme oder Serien.
Wissen wir ja nicht. Vielleicht.
Wie?
Zufällig ja schon.
Ja, gut. Dann aber halt eben nicht abgesprochen. Also.
Ja, genau.
Und.
Ich bin so ein Korinthenkacker.
Ja, das ist schön. Ich ja auch, wenn man jetzt Guess fragen würde. Aber das Schöne ist, du springst heute für ihn ein.
Ja.
Also punkteratentechnisch kannst du heute Guess ins Verderben treiben.
Woo. Ja. Mhm.
Ja. Mhm.
Die Chance ist groß, wenn man so die durchschnittlichen Punkte, Wettbewerbe irgendwie berücksichtigt, weil ich teilgenommen habe. Ja.
Ja, lief nicht so gut bisher.
Im Mittel nicht. Gab mal Ausreißer, ja, da war ich dann auf geteiltem ersten Platz oder hab auch mal gewonnen, aber in der Regel war ich dann schon abgeschlagen.
Es ist schon passiert, ja? Du hast schon mal gewonnen.
Ich bin mir da sehr sicher, dass ich schon einmal, mindestens einmal gewonnen habe. Ja.
Fett.
Bei uns, also der Dreierkonstellation, ja.
Ja, ja.
Nicht mehr.
Das ist alles möglich.
Ja, Ja, ich bin einfach kein, ich bin kein Spieler.
Mhm. Ja. Das ist also einfach pauschal.
Aber vielleicht werde ich jetzt dafür mit diesem Druck, ja, ich will ja, dass Guest gewinnt. Ist ja ein Atze von mir. Vielleicht werde ich dann ganz monoton und dröge hier die Filmrezensionen bringen, damit du möglichst nicht wie beim Pokerspiel, im Pokerface irgendwas rauslesen kannst.
Okay. Im Banausenkreisen nennt man das den Second Jan machen. Und das wäre nicht besonders fair.
Ja, okay.
Aber ja, probier's mal. Also,
kann ich,
wie du willst. Ich hoffe nicht. Ja, aber
ich
krepel
ja sowieso schon manchmal ab bei irgendwelchen Inhaltsbeschreibungen. Wenn ich mich dann jetzt noch auf eine gewisse Tonlage konzentrieren müsste, ich glaube, das wäre eine Vollkatastrophe.
Multitasking, ja, wird's anspruchsvoll. Und dann kommen noch blöde Fragen von mir und dann ist es ganz vorbei. Aber sag mal, jetzt hast du gerade gesagt, du bist kein Spieler. Ihr habt mal mindestens eine Episode über Videospiele gemacht.
Ja, das ist was anderes. Spieler gegen andere reale Menschen. Also Videospieler.
Also Brettspiele findest du auch doof. Also muss ja jetzt nicht gleich so guessmäßig sein, dass
sagen,
so
weil
einmal
es gibt viele Brettspiele, wo man zusammen mit den anderen spielt.
Okay. Du hast ein Problem mit Wettbewerb, ist es das?
Ja, ich bin
lieber
ja
miteinander
Teamplayer, als ein Wettbewerb.
Aber mit dem Team musst du dann auch gegen ein anderes Team antreten.
Ach so, ja, ich habe es jetzt bezogen auf die Arbeit, wo man ein Ziel hat, was man erreichen möchte.
Ach so.
Ja, so ein Teamplayer. Mhm. Nicht gegen andere Teams.
Das ist kein Problem.
Das ist bei mir auf Arbeit nicht.
Okay.
Doch, das wäre auch nicht wieder so mein Ding.
Aha. Ja. Konfliktscheu also.
Ich gehe schon auch Konflikte ein, ne?
Aber nicht im spielerischen Kontext.
Die müssen der Sache dienen. Ja, genau.
Ja gut, ich glaube, Guess würde jetzt seinen Ehrgeiz vermissen, hier für ihn einen Punkt zu holen.
Das ist jetzt der Teamgeist.
Mhm.
Natürlich. Also, das ist jetzt
Guess ist jetzt
mein
Teamplayer.
Team.
Alles klar.
Mhm. Ich soll ja für Guess spielen.
Okay.
Von daher, ich mach's Guess zuliebe. Mhm. Ich werde mich wirklich bemühen, hier das Ding für ihn rauszuholen.
Okay.
Du Lusche.
Ja, wir sind gespannt, ey. Dann lass mal anfangen. So, wir haben besprochen, dass ich heute loslege. Und ich möchte über eine Serie sprechen, habe mir die explizit ausgesucht, weil ich auf Letterboxd gesehen habe, dass du die auch gelockt hast.
Mhm.
Und erst recht deswegen, weil du da keine besonders gute Meinung zu hast. Mal so gar nicht.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Ja, es ist eine Miniseries und heißt Eric.
Ach ja.
Ach ja. Aus diesem Jahr.
Das Benedict Cumberbatch-Ding.
Genau, auf Netflix zu sehen.
Ah.
Und umfasst 6 Episoden, immer so knapp unter einer Stunde. Ja, und Dave fand's gar nicht gut. Das werden wir gleich ergründen. Ich erzähle erstmal einmal kurz, worum es hier geht. Also wir sind im Jahr 1985. Und im Fokus steht ein kleiner Junge namens Edgar. Und der lebt in Manhattan bei seinen Eltern. Und seine Eltern, naja, die sind zwar ihm gegenüber recht liebevoll, aber sein Vater ist halt schwerer Alkoholiker. Beruflich ist er Puppenspieler bei einer Kindershow im Fernsehen, die aber auch führend in Amerika ist. Also der ist im Grunde ein Star, weil er diese Show auch created hat. Das ist also alles auf seinem Mist gewachsen und ja, ist schon auch ein recht extrovertierter Typ, mal unabhängig von seinem Alkoholismus. Also er weiß schon auch, was er da geschaffen hat und was das für einen Anklang findet und lässt auch seine Meinung, ja, gegenüber Leuten, von denen er nicht so viel hält, da macht er kein Geheimnis draus. Und das zieht sich schon so ein bisschen durch die Rollen von Benedict Cumberbatch. Also er spielt ja schon gerne auch so sehr von sich eingenommene bis nahezu arrogante Typen, die kann er ja nun wirklich gut. Und gerade wenn es auch so um Drogenkonsum oder jetzt in diesem Fall Alkoholkonsum geht, da hat er ja auch schon ein paar Sachen vorgelegt. Wobei ich jetzt diese HBO, war auch eine Miniseries, glaube ich, wo er auch so einen Typen spielt, der sich alles reinpfeift. Patrick Melrose, hieß
die
so?
Habe ich nicht gesehen.
Ich habe da nur 2 Folgen von gesehen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, das ist hier ein riesen Showcase für das, was Benedict Cumberbatch spielen kann, aber irgendwie war mir das inhaltlich so nix. Aber ich kenne Leute, die das echt mochten, also das ist halt schon für mich schon auch das Ding, das hat jetzt bei eben Patrick Melrose nicht funktioniert. Hieß die so? Ja, ich glaube schon. Wie auch immer. Aber hier hat das schon sehr dazu beigetragen, dass ich das gerne geguckt habe. Also Benedict Cumberbatch ist halt ein Schauspieler vorm Herrn. Das ist so krass, Alter. Der Typ, also egal, was der anfasst, was der spielt, der macht's mit 100%, Alter. Das ist so krass. Also ich gucke dem einfach immer gerne zu, egal was der macht, und finde halt auch, also ich glaube, ich habe den noch nie in einer Rolle irgendwie schlecht erlebt. Das ist für mich schon, der gehört zu den Größten, die wir gerade haben, und wertet damit halt für mich nahezu alles auf, wo der dabei ist. Ja,
auch
zumal
das hier, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, auch das hier. Und also, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass der Junge im Zentrum steht, ist dann durch das Problem, was es hier gibt, relativ schnell die Benedict Cumberbatch Show. Und also nicht so, dass sie die anderen Stränge vernachlässigen, aber er kann ja halt schon echt glänzen. Weil jetzt ist das Problem, dass er eben durch seine Arbeit und sein Wesen und sein Alkoholismus dem Jungen gegenüber natürlich kein guter Vater ist und er dem Kleinen auch nicht gerecht wird. Der Kleine zieht sich dann immer mehr so in seine Welt zurück, weil die Mutter ist zwar auch sehr herzlich zu ihm, aber er kriegt halt zu Hause primär mit, dass die Eltern sich streiten, und es wird ihm irgendwann zu viel und dann läuft er weg. Und sein Verschwinden verursacht jetzt natürlich einen Riesentumult. Also zum einen wird natürlich sofort die Polizei auf den Plan gerufen, und dann gehen die Eltern da sehr unterschiedlich mit um. Der Vater stürzt sich erst komplett in die Arbeit, weil er jetzt das Gefühl hat, über eine Figur, die sich sein Sohn ausgedacht hat, das ist die titelgebende Figur Eric, das ist nämlich ein Monster, was sehr viel repräsentiert, was bei denen zu Hause eben schiefläuft und eben auch sehr viele der dunklen Seiten des Vaters. Dieses Monster möchte Vincent, also Benedict Cumberbatchs Figur, der Vater, möchte jetzt dieses Monster in seine Show integrieren, um über Eric, dieses Monster, seinem Sohn Edgar zu zeigen, dass er sich ändern kann und dass er bitte nach Hause kommen soll. Ja, also stürzt sich Vincent erstmal komplett in die Arbeit, während die Mutter so den eher klassischen Weg nimmt, halt ständig bei der Polizei auf den Plan tritt, irgendwie Flugzettel verteilt, Leute anspricht, versucht, die letzten Schritte von ihm zu rekonstruieren und eben auch Dinge, die die Polizei dann natürlich tun. Und auf diesem Schulweg, weil auf dem ist er verschwunden, den er halt sonst mit einem seiner Elternteile geht, da ist er jetzt durch den Streit, den die Eltern davor hatten, alleine hingelaufen. Sein Vater ist ihm zwar noch hinterhergerannt, aber jetzt geht die Polizei erstmal davon aus, dass er diesen Weg alleine gegangen ist, und auf diesem Weg befindet sich eben auch ein Nachtclub, wo es davor schon eine Geschichte gab, die dann auch hier eine Rolle spielen wird. Da ging es um Prostitution mit Minderjährigen, und da war so ein Prostitutionsring, der dann hochgenommen wurde, und der Typ, der dafür in den Knast gekommen ist, der leitet jetzt diesen Laden und möchte aber, dass das sauber abläuft, aber die Vergangenheit, die spielt hier eben jetzt in diesen Fall mit rein. Und so verfolgen wir also auch noch einen der Polizisten, Detective LeDroit, der eben für Missing Persons Fälle zuständig ist. Dieser Herr wird von McKinley Belcher III gespielt, kennt man aus We Own the City oder Ozark, also mit 32 Credits schon auch eine ganze Menge gemacht. Wie ich noch nicht erwähnt habe, ist Cassie, das ist eben die Ehefrau von Vincent, großartig gespielt auch von Gabby Hoffman. Die hatten wir zuletzt als kleines Mädchen in Field of Dreams. Mm. Da spielt sie ja die Tochter von,
ja, krass,
Kevin Costner.
Von Kevin Costner. Okay.
Ja, aber zuletzt hatte ich die auch in Winning Time, wo sie ja da auch in der Leitung der Lakers ist, und Transparent ist sie, glaube ich, auch groß in Erscheinung getreten. Also sie hat schon eine Menge gemacht, 50 Credits. Den Jungen, den kennt man sonst nicht. Das ist mehr oder weniger sein Debüt. Ivan Morris Ho. Und wer auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert ist, weil er schon auch recht viel macht zurzeit, ist Dan Fogler. Der spielt hier Lenny. Das ist auch einer, der in der Show arbeitet. Und den
mag ich.
Ja, ich auch. Der ist aber auch wirklich in vielen Sachen zu sehen. Also ich meine, Walking Dead war, glaube ich, schon auch so was bestimmt dazu beigetragen hat, dass er im Mainstream gelandet ist. Aber dann war er ja auch bei diesem fantastischen Tierwesen-Ding und so. Ja, der macht viel. Ja, so jetzt, wie findest du das, beziehungsweise
wie also, ich's fande, ja.
Du hast ja, also ich habe das anhand deiner Bewertung zum einen auf Letterboxd gesehen, zum anderen hast du ja auch was dazu geschrieben.
Und ah, okay, das habe ich gar nicht mehr präsent. Ich hatte mich gefragt, weil ich das nur selten mache, dass ich dann auch was zu schreibe, was meist dann nur ein, maximal zwei Sätze sind. Ja. Ich glaube, ich habe vielleicht fünf Sachen, die ich auf Letterboxd bewertet habe, und das ist mittlerweile viel, nur dann auch einen Kommentar hinterlassen. Mal gucken, vielleicht stimmt das ja bei einem. Ich mag Benedict Cumberbatch auch total. Ja, okay. Ich unterschreibe das, dass der definitiv schon seit langem eigentlich so unter die Top 5 international der besten Schauspieler gehört. Ja. Ja. Ich fand, dass der hier so ein bisschen verheizt wurde. Verheizt für mich insofern, als dass das eine Story war, die mich nicht gepackt hat, weil so der Kern, der Sohn verschwindet und er versucht, ihn halt wiederzubekommen. Allein die Tatsache, wohin der Sohn verschwindet und für welchen Zeitraum, das für mich zu wenig authentisch war. Ja. Also mir hat es einfach gefehlt. Natürlich gab es da die Konflikte zu Hause.
Du meinst, weil sie den Vorlauf nicht ausreichend erzählt haben, dass dir klar wird, dass warum der überhaupt wegläuft.
Genau, und in einer Heftigkeit halt wegläuft und in einer Dauer wegläuft. Ja, das ist ja, wir reden ja hier nicht über irgendwie mal einen Tag verschwinden und, sondern das ist ja, der taucht ja unter, bis eigentlich unbekannt und vergräbt sich da, aber wo halt in einer verlassenen U-Bahn-Station.
Alter, jetzt.
Das ist, naja, Spoiler ich hier schon?
Auf jeden Fall ist das ein Spoiler.
Okay. Dann müssen wir nachträglich die Spoiler-Klingel vielleicht herauskramen.
Das sind eine Triangel. Mann, okay, Triangel. Dave, was hier los?
Dieses Setting mir halt auch null irgendwie gefallen hat. Ich fand, also, so eine Settings habe ich schon in irgendwelchen B-Movies besser gesehen.
Okay, krass, weil also ich finde, wenn man sich so an Taxi Driver und Co. erinnert, irgendwie so Filme oder selbst auch bei Joker, war das ja auch ein Thema, dieses New York der 80er.
Ja.
Oder End-70er, Anfang 80er, wo halt auch eben dieses Müllproblem ein Riesenthema war. Die Obdachlosigkeit, die daran hängt und so weiter, das ist ja schon auch hier ein Riesenthema und unterstützt ja diesen einen Strang schon sehr, finde ich. Und das ist ein Szenario, was du nicht gut fandest?
Die Darstellung davon.
Ja.
Die Darstellung habe ich schon mehrfach deutlich für mich authentischer gesehen.
Okay.
Ja, die Art, wie es dargestellt wurde mit diesem kleinen Raum zum Beispiel, den Graffitis, den Neonröhren, dem Müll, der da rumliegt, das wirkte für mich halt alles zu gewollt, dass es danach aussieht. Wie
echt, okay. Ja. Krass. Also ich sowieso finde ich, dass die Serie einen speziellen Look hat. Ich konnte es nur nicht so richtig ich kann es nicht so richtig konkret benennen, weil der hat irgendwie eine spezielle Farbgebung, also sowieso das Color Grading ist irgendwie speziell, finde ich, weil es einerseits so ein bisschen auf alt gemacht ist im Look und dann aber wiederum schon auch stellenweise sehr bunt ist. Ja, wie auch immer. Also für mich hat das gut zu dem Guss, aus dem die Serie kommt, gepasst irgendwie. Ich finde, ja, mich hat das nicht gestört.
Okay, ja. Also das ging dann halt so weit, gepaart halt mit, ich versuche es halt gerade noch gedanklich zusammenzubekommen, weil hier auch mein Verdrängungsmechanismus ganz gut greift. Für mich, Benedict Cumberbatch oder seine Figur, ja, er wirkte für mich ansatzweise wie mit narzisstischen Tendenzen, so wie er sich mit seinem Erfolg halt fühlt und vor allem verhält gegenüber seinen unmittelbaren Kollegen und auch gegenüber den Produzenten so und da halt eben eine zu beschränkte Sicht, gepaart dann eben mit dem Alkoholismus, der halt noch sicherlich das Ganze verstärkt. Und dann aber, ja, mit diesen Problemen halt ausschließlich dann diesen Antrieb erzeugt, in diesem Kostüm nach seinem Sohn halt zu suchen. Das war für mich, das war für mich halt zu wenig irgendwie nachvollziehbar. Ich kam halt schnell am Punkt, dass er ja gehandelt hat, wo mich das einfach genervt hat, wo die Situation, wie er mit anderen umgeht, auch mit seiner Frau umgeht, dass mich das einfach irgendwie genervt hat. Das war für mich halt zu sehr mit der Brechstange, was zu erzwingen, emotional zu erzwingen, wo ich dem halt einfach nicht folgen konnte.
Hm. Ja, also emotional er ist folgen halt konnte. Natürlich, also mit ihm mitzugehen, machen sie dir nicht leicht, weil der ist ein übler Wichser.
Hm. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass der irgendwie als guter Kerl, ja, dafür hat er ja auch schon ein paar Rollen gespielt,
wo
er auch in die...
Nö, aber hier, also der ist schon auffällig scheiße und tritt schon auch eben alles mit Füßen, was ihm eigentlich an Gutem widerfährt. So, das voll. Klar wird das... Ich finde aber, die Serie rechtfertigt sehr viel von seinem Verhalten. Also die erklären das auch, wo es herkommt. Das ist natürlich die Vaterfigur von ihm, spielt da stark mit rein und so. Deswegen, also ja, der hat auf jeden Fall narzisstische Züge und ist dabei auch, finde ich, erwartungsgemäß dann so wie die Axt im Wald unterwegs. Für mich passt das total gut dazu. Was man jetzt vielleicht, wenn man...
Er gibt sich ja halt selber ja schnell auf und fokussiert sich ja eigentlich nur auf die Suche nach seinem Jungen. Natürlich verständlicherweise...
Nee, erst kommt ja eben echt, das ist ja das Krasse, der ist ja am Anfang... als er verschwindet, ist der ja erstmal, stürzt sich ja sofort in die Arbeit.
Ja.
So, und das macht er viel zu lange, so dass man sich schon echt denkt, so, Alter, dein Junge ist verschwunden, so, warum arbeitest du die ganze Zeit? Das ist ja so seine Verdrängung.
Stimmt.
In Kombination mit Alkohol, dann kommt ja auch noch Koks dazu, weil das ist ja dann so mit das Absurdeste, dass der dann irgendwo im Club steht und feiert, ne, so, wo sich alle denken, Digga, dein Sohn ist verschwunden. Mhm. Ja, nee, also, für mich ging das gut auf. Aber, also vor allem, weil so wie er das spielt, liegt halt unter allem eben, dieser Motor ist schon die Liebe zu seinem Sohn. Und das ist ja, im Grunde ist ja sein Sohn weggerannt, weil die zu Hause diese Konflikte hatten und die Realisation dessen, so, das spielt er schon auch geil, wie halt so das nach und nach bröckelt und er halt realisiert, dass er im Grunde, also dass er sowas wie der Grund ist. Das finde ich ist, mir macht das halt schon echt sehr viel Spaß, Benedict Cumberbatch dabei zuzugucken, wie er das spielt, Alter, weil das ist schon, also überleg mal, was hier alles zusammenkommt, so an Hürden, die du mitspielen musst, ne, so mit dem Alkoholismus und der ganze Konflikt und so, das ist schon, ich finde das so krass, wie er das macht, Alter.
Wie hast du das wahrgenommen, dass der Sohn eben, ich sag mal, bedingungslos so krass verschwindet? Und ja, geht ja nicht mal zu einer, gut, es gibt andersweise diese eine Bezugsperson.
Also das Ding ist, jetzt hast du halt wirklich schon eine Menge gespoilert, ne? Also ich glaube, was man noch dazu sagen muss, das ist vielleicht auch schon ein kleiner Spoiler, aber ich glaube, der Drops ist jetzt schon gelutscht. aber es ist wichtig fürs Narrativ und vor allem eben auch für das, was Benedict Cumberbatch da macht, weil ab einem gewissen Punkt in der Suche manifestiert sich Eric als Vision im Raum mit Vincent. Und Vincent unterhält sich dann mit Eric. Und Eric wird natürlich auch von Benedict Cumberbatch gesprochen, halt mit einer sehr viel tieferen Stimme, weil Edgar das Vincent so gesagt hat, dass Eric so sprechen würde. Und Eric ist dann eben die Manifestation der dunkelsten Seiten von Vincent und demzufolge auch nicht nur hilfreich. Aber so in dem Dialog ist er dann eben über weite Strecken der Serie. Und da muss man natürlich offen für sein, weil das ist halt irgendwo ein Fantasy-Stilmittel, wo nicht jeder Bock drauf hat. So,
kein
ne?
Problem,
ja, was mich, also das Ding an sich hat mich nicht gestört. Es war tatsächlich mit ein Anlass, warum ich die Serie sehen wollte, weil das ist ja auch schon eben schon in der Beschreibung wird es erwähnt. So. Was ich da ein bisschen schwierig fand, ist, die haben ja diese Show, die Vincent kreiert hat, das hat ja so einen Muppet-Style. Und Eric als Manifestation dann, mit der er sich unterhält, die Augen wirkten mir halt zu animiert. Und passten halt nicht zu dem Look. Also das Ding ist, die erklären ja ein Stück weit, warum das so ist. Aber es war mir halt so im ersten Moment so ein Ding, wo ich dachte, okay, warum, Mann? Das passt irgendwie nicht jetzt so in die Welt, weißt du? Aber konnte ich ganz gut drüber hinwegsehen, weil ich eben schon finde, dass gerade der Hauptcast das hier echt stark spielt alles. Ich fand auch den McKinley Belcher III recht charismatisch. Ich finde, da gab es leider hinten raus so ein paar Szenen, wo ich finde, dass er es nicht optimal gespielt hat, aber hey, Also in der Summe auf jeden Fall trotzdem echt eine Miniseries, die ich sehr empfehlen würde, weil das ist schon, also gerade wenn man Bock auf geiles Schauspiel hat, dann und Benedict Cumberbatch mag, das ist wahrscheinlich schon Voraussetzung, dann kriegt man hier einiges geboten, finde ich. Jetzt sage ich noch kurz, wer das kreiert hat. Abby Morgan, 24 Credits, hat schon Shame geschrieben, was ja auch ein Film ist, wo es dann doch einige Fans gibt. Spannenderweise wurde Michael Fassbender hier eigentlich für die Rolle von Vincent Anderson angedacht. Ja, der hätte es bestimmt auch nicht schlecht gemacht. Ja, The Iron Lady hat sie auch noch geschrieben und The Invisible Woman, also schon größere Sachen. Spannend finde ich auch, dass wir hier eine Regisseurin haben, die alle 6 Episoden inszeniert hat, nämlich Lucy Forbes. Die hat schon einiges von The End of the Fucking World inszeniert, so tonalitätsmäßig ein bisschen eine andere Ecke. Aber eben auch komplett geschrieben von Abby Morgan und das Ganze dann mit 11 Producers zu einer Serie gemacht. Und natürlich ist da auch Benedict Cumberbatch mit bei. Logisch. Ja, Rating ist Mature Audiences. Boah, wahrscheinlich wegen Drogenkonsum, nehme ich mal an.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, und von mir eine Empfehlung und Dave fand's richtig scheiße.
Ja.
Ein Stern gab's, ne?
Ein Stern, ja, okay.
Wären das dann auch 2 Punkte? Oder?
Ich wollte gerade gucken, aber okay. Wenn ich hier nach Eric in meiner gesehenen Filmgeschichte gucke, dann ist es ein bisschen sehr viel. Was war mein Kommentar? Stimmt das so oft im Allgemeinen?
Du hast lediglich McKinley Belcher, den dritten, positiv hervorgehoben und gesagt, der Rest ist scheiße.
Okay, ja, da kann man aber auf jeden Fall Benedict Cumberbatch einschließen, dass der auch gut ist.
Okay.
So, wo bist du? Nee, das ist zu langes Gebirge.
Okay.
Ja, also wahrscheinlich habe ich 2 Punkte vergeben auf der 1 bis 10 Skala. Das liegt nahe.
Okay. Ja.
1,5 wären es wahrscheinlich nicht.
Ich bin wahrscheinlich ein bisschen drüber.
Ja, klingt
das
danach.
Kann ich hier als Tipp
klingt danach
mitgeben. Ja. Ich sag mal kurz, ich verrate mal die anderen Punkte. 6,9 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 61. Letterboxd 3,5. Ist alles nicht überschwänglich.
Ja. Ich sag, du bist bei 7,5 gelandet.
Ey, das ist goldrichtig.
Jawohl.
Jawohl. Ja, sehr schön. Mit dem Treffer gestartet, nicht schlecht.
Ein paar mehr Punkte als ich, ja. Ist doch gut. Ist doch schön, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, ja. Wäre ja langweilig, wenn wir da irgendwie alles gleich gut finden.
Ja, dann hätten wir hier nicht so viel zu tun, das stimmt. Keine große Unterhaltung, wenn wir das alles gleich sehen.
Ich versuche mal jetzt nicht nur beim Punkteraten Gast zu sein, sondern vielleicht auch Meinung. Du hast ja sowieso keine Ahnung von dem, was du guckst.
Ja. Natürlich. Das kommt dazu, ja.
Ja, lustig. Ich habe nämlich auch eine Sache mitgebracht, wo ich auf Letterboxd gesehen habe, dass du den auch schon mal geguckt hast. Gut, ist nicht so verwunderlich, weil wahrscheinlich haben den viele geguckt. Bei mir war es auch nämlich ein Rewatch aus dem Jahr 2006. Crank. Mit
Oha.
Jason Statham.
Ja. Crank, Alter. Wow.
Wie oft hast du den denn geguckt?
Ey, das ist schon auch wieder einer dieser Filme. Als der rauskam, fand ich den so flashig, dass ich ihn dann gleich noch ein paar Mal geguckt habe. Und vor allem natürlich auch ein Film, den man damals dann halt irgendwie in einer größeren Runde oder so geguckt hat, weil das ja schon herrlich bekloppt ist.
Ja. Mich hat auch interessiert, ob der noch so funktioniert, wie ich ihn halt
damals beim Erscheinen geguckt habe. Ja, das wäre jetzt mal interessant, weil das ist ja schon auch ein bisschen CGI involviert, ne?
Eben ziemlich wenig.
Alter. Ach, okay.
Ja, was aber halt eher...
Ich kann mich da an so Shots erinnern, wo es halt in seinen Körper geht, wo die irgendwie zeigen, was da pumpt und so.
Das stimmt. Das dann ja, aber die Stunts, Alter, die ja weitestgehend Jason Statham hier in dem Film auch selber dann gemacht hat, die trösten über die paar Geschichten dann gut weg.
Okay.
Womit man sich halt hier anfreunden muss, ist, dass es einer der ersten Filme war, der mit HD-Kamera gedreht wurde und nicht auf Celluloid oder halt auf Film. Und die Optik sieht man halt so ein bisschen. Ja, auch die Art und Weise, wie die Kamera bewegt wird, ist halt eine andere als auf irgendwelchen Stativen oder Gestellen.
Und aus der Zeit haben wir hier schon auch oft festgestellt, ganz problematisch auch ganz gerne mal das Color Grading bei solchen Filmen.
Ist halt hier auch ein bisschen übertrieben, aber es passt halt auch irgendwie zum Inhalt, finde ich. Ja. Ja, wie erwähnt, Jason Statham spielt hier die Hauptrolle. Der spielt Jeff Chelios, der ein Auftragskiller ist. Mhm. Der Name ist schon ziemlich bescheuert, wa?
Naja, da hat gar nichts geklingelt, Alter. Ich hätte nicht mehr gewusst, wie der in dem Film am Video auf, Alter. Ja.
Naja. Also spielt ein Auftragskiller, der erstmal irgendwie in seiner Wohnung aufwacht, sichtlich benommen. Erstmal wirkt wie nach einer durchzechten Partynacht. Mhm. Und aber halt durch Dauerklingeln, Telefon aufwacht. Und dann beim Aufwachen halt irgendwie am Telefon eine DVD entdeckt, auf der Fuck You draufsteht. Und er natürlich die DVD erstmal gleich in seinen Player reinhaut. Und da gibt's eine Botschaft von Ricky Verona, der gespielt wird von José Pablo. Den kannte ich oder kennt man wahrscheinlich auch in Nebenrollen aus Disturbia oder Elysium. Alter, ist der in dem Film durchtrainiert. Unglaublich, Alter.
Ey. Sagt er völlig empört.
Der spielt hier so einen Widersacher und der ist halt ziemlich übel gelaunt und macht halt Chef die Ansage, dass er nicht mehr lange zu leben hat, weil er ihn nämlich vergiftet hat. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil Chef nämlich angeblich einen chinesischen Triadenboss, Don Kim, umgebracht hat, mit dem eben er Ricky gerne Geschäfte gemacht hat. Und ja, damit er eben nicht zukünftig noch irgendwelchen weiteren Geschäften im Wege steht, versucht er ihn halt gerade sehr qualvoll aus dem Leben zu befördern.
Logisch.
Ja.
Herrlich unnötig.
Er versucht dann Jeff versucht dann natürlich irgendwie seinen Arzt zu kontaktieren, der aber irgendwie auf dem Rückflug, das Ganze spielt halt in L.A., ja, mhm. Der Arzt, mit dem er eigentlich auch ziemlich befreundet ist, merkt man, der gespielt wird von, jetzt muss man mal kurz gucken, Dwight Yoakam. Genau, der spielt hier Doc Miles. Den kennt man vielleicht aus Sling Blade oder die Hochzeitscrasher. Der hat ein Gesicht, das, wenn man es sieht, dann weiß man wieder Bescheid. Ich mag den, ja, ich mag den total gerne. Der spielt hier die Rolle auch echt ziemlich lustig, weil er ihm erstmal natürlich nicht helfen kann. Und Jeff macht sich dann halt erstmal auf den Weg, um Ricky zu suchen, um ihn dann halt irgendwie doch gegen Mittel oder was auch immer abzuringen oder ihn halt zumindest auch auszuschalten. Und fährt halt mit seinem Auto erstmal in eine Bar, wo sich Ricky immer mal wieder auffällt, weil er auch da halt Geschäfte macht. Bar mit, ja, weitestgehend afroamerikanischen Gangs, die da halt auch, ja, einfach Bierchen zischen. Und schon auf dem Weg dahin, weil er ziemlich schnell unterwegs ist mit dem Auto, merkt er halt, okay, so Adrenalinschub, da geht's ihm halt irgendwie besser. Mhm. Und in der Bar, ja, nach so einem kleinen Schlagabtausch, wörtlich erstmal, merkt er halt auch, okay, irgendwie so das Benommene wird dann halt weniger. Mhm. Dann ist irgendwie aber der verbale Konflikt erstmal geklärt. Er geht auf Toilette, merkt dann halt, scheiße, Kreislauf geht halt wieder massiv schnell runter, mhm. Fällt dann auch zu Boden und versucht dann noch mit letzter Kraft einen, der auf Toilette geht, halt anzupöbeln und in eine Schlägerei zu verwickeln, was dann auch erfolgreich funktioniert. Was aber dann die Folge hat, dass eben auch alle anderen in der Bar, die halt zu dem, der gerade auf Toilette gegangen ist, dann zur Seite stehen und auf Jeff eindreschen, der sich da natürlich versucht zu wehren. Aber ey, ihm geht's da halt wunderbar, weil Adrenalinschub vom Feinsten, kommt dann da auch irgendwie aus der Bar raus. Mittlerweile hat dann der Arzt auch irgendwie eine Vermutung, was dahinter steckt. Und zwar hat er einen sogenannten Beijing-Cocktail bekommen, was so ein Gemisch von irreversiblen Beta-Blockern ist. Und er ihm halt den Hinweis gibt, er möge sich doch bitte Epinephrin geben, ja, damit er eben immer wieder dieses Adrenalin, ja, dann hat, und empfiehlt ihn da einfach ins nächste Krankenhaus und sich das verschreiben zu lassen. Er macht aber natürlich erstmal Halt bei der nächsten Apotheke, versucht da natürlich an das Zeug ranzukommen und naja, gibt's aber halt nicht in der gewünschten Dosis und dann kriegt er halt einen Tipp von einem, hier, benutzt das Nasenspray, da ist auch Epinephrin drinne und dann zeigt er sich halt natürlich erstmal alle Nasenspray-Packungen mit, die da im der in der Apotheke rumstehen.
Naja, ich weiß noch, das ist ja das Geile an dem Film, dass das halt auch immer absurder wird.
Genau,
ne?
Genau, Storytelling.
Absolut. Adrenalin holt, echt.
Er hat halt auch eine Partnerin, eine Freundin.
Oh ja.
Amy Smart spielt hier Eve. Die kennt man zum Beispiel aus Butterfly-Effekt.
Ja, ja, das war ja knapp davor auch, ne?
Ja, genau, ja, genau. Die hatte so eine Welle.
Genau. Dann eben da war ja auch Starship Troopers.
Genau,
und so.
Genau. Da spielt sie auch so eine Pilotin. Mhm. Und ja, danach ging es leider irgendwie so ein bisschen runter. Die hat man dann echt weniger wahrgenommen. Aber hier spielt sie auch cool. Seine Freundin, die gar nicht weiß, dass er Profikiller ist, ja. Die gehen dann irgendwie essen. Und ach so, genau, erstmal ist er auf dem Weg zu ihr und weiß nämlich, Ricky hat nämlich auch Killer auf sie angesetzt und versucht sie dann da irgendwie rauszuholen, ohne dass sie Wind davon bekommen, in welcher Situation er sich eigentlich befindet. Und gehen sie halt erstmal schick essen. Und im chinesischen Restaurant und dabei erzählt er ihr dann halt, was Phase ist und wie es ihm geht. Und dann kommt es halt zu einer Szene, die hat sich bei mir ziemlich eingebrannt. Ich glaube, jeder, der den Film mal gesehen hat, kann die auch noch nach 20 Jahren irgendwie erzählen, weil die ziemlich ausschlaggebend ist. Die möchte ich
der
hier gar
Bus
nicht wiedergeben.
Mit dem Schulmädchen, ne?
Ja, genau. Ist schon herrlich. Und der Film hat viele solcher Momente, viele sehr einfallsreicher Momente, wie ich finde. Und ja, damit eben Jeff auf der Suche nach Ricky eben seinen Adrenalinpegel halten kann, macht er halt echt Dinger, die man natürlich als Normalo im Alltag niemals machen würde. Klau von Polizeimotorrädern etc. Und das zieht sich dann halt eben eine Weile durch den aus meiner Sicht sehr kurzweiligen Film. Also die 88 Minuten, die er in der Kinofassung damals ging, Extended-Version, hat er nochmal 7 Minuten raufgepackt.
Ach, gibt's eine, ja.
Gibt's okay. Eine, aber die nicht so wesentlich viel mehr erzählt oder Action bietet, sondern es ist halt immer so ein bisschen.
Aber ist sie dadurch ein bisschen blutiger auch, oder?
Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kinofassung damals gesehen hatte. Ich glaube, es ging dann, ich habe den ja auch gar nicht im Kino gesehen. Ich hatte mir den gekauft, als der auf Blu-ray rauskam. Mhm. Und dann war der gleich als Extended.
Okay.
Ja, genau. Aber ich glaube, der Unterschied ist marginal. Ich hatte mir die Kommentare auf schnittberichte.com durchgelesen. Ich meine, ja, kann man eigentlich auch drauf verzichten. Das ist nur Geldmacherei.
Ja, ja, da sind sie wieder. Okay, aber also scheint ja nicht groß langweiliger geworden zu sein dadurch.
Ich war echt überrascht. Also ich war wirklich mega gespannt, weil ein Kumpel und ich, mit dem ich ganz gerne irgendwelche stupiden Actionfilme gucken kann, weil Natalie das dann manchmal zu dumm ist, sowas zu gucken. Mit dem hatte ich halt davor die Taxi-Reihe geguckt, also 1 bis 3, nicht den 4. Mhm. Auch mit Jason Statham, auch mit dem Abchecken, ja, wie gut sind die gealtert. Und das war ja dann.
Moment mal, du meinst den Transporter.
Transporter, nicht
okay.
Taxi. Ja,
ich dachte gerade Taxi mit Jason Statham. Ja.
Nee, Transporter, genau, 1 bis 3. Und da gab es ja dann Transporter.
Aber die Taxireihe fand ich auch
so.
Ganz cool.
Ja, die Taxireihe, französische Filmreihe, ja. Wie komme ich da nur drauf? Hier ist amerikanische Produktion.
Natürlich.
Und die haben für mich auch noch funktioniert. Aber es liegt halt auch ganz viel an Jason Statham. Ich mag den einfach. Der ist authentisch, der hat
authentisch.
Ja, ich meine, der kann noch was, Alter. Der
aber
kann,
Alter, in so einem Film von authentisch zu sprechen, chill doch, Mann.
Aber
Alter, der heißt hier Jeff Chelios, Alter. Ist ein Auftragskiller, der mit einer Droge vollgepumpt wird.
Ja, und wenn ich mir jemanden vorstellen müsste, ja, der das authentisch spielt, dann ist es.
Hey, seit du Jeff gesagt hast, ist mir auch diese ätzende Werbung in den Kopf gesprungen. Alter, kennst du noch? Es gab doch eine lange Phase, wo du, wenn du nachts ferngesehen hast, konntest du nichts anmachen, außer wenn dann kam in der Werbung immer der gleiche Scheiß.
Ja.
Irgendwelche Sex-Hotlines und Dating-Geschichten so.
Ja.
Und da gab's ein Spot, der lief über Jahre, Alter, und es war immer wieder das gleiche Ding so. Und es war so ein Typ, so ein schlimmer Vin Diesel-Verschnitt, der dann da an der Tür steht und sagt, hi, ich bin Jeff. Kannst du dich nicht erinnern, Alter?
An sag mir erstmal nicht.
Garantiert nein. Hast du das auch gesehen, Alter. Okay. Boy, musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast, dass der hier, der Chef Chelios halt.
Der authentische Chef.
Aber ich sehe gerade, er schreibt sich echt knallhart auch mit C-H-E-V, ja. Ne? Okay, das ist trotzdem Chef, ja gut. Mhm. Und dann auch C-H-E-L-I-O-S, Alter, Chef Chelios, das ist doch auf dem Papier, haben die gedacht, das ist ein geiler Name, ey.
Ja, apropos ja. Papier, geschrieben hat das Ganze Mark Neveldine und Brian Taylor. Die hatten dann danach eigentlich so eine Phase, wo sie dann im Action-Genre versucht, weiter Fuß zu fassen, so. Die haben dann Crank 2 zum Beispiel zwei Jahre später gemacht. Ein Jahr später dann Gamer mit Gerald Butler. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hattest. Okay. Ja, auch ziemlich simpel von der Story her. Hauptsache Action. Auch andere Art von Action. Das ist halt das Coole. Also hier sieht man halt auch nicht so die typische Action. Natürlich gibt es Verfolgung und so weiter. Aber was da dann stunttechnisch auch realisiert wurde, das ist schon ziemlich cool bei Crank. Ja, also die beiden haben dann, die haben auch Regie geführt. Ja, die haben auch lustigerweise bei den Filmen danach Regie zusammengeführt und die Drehbücher geschrieben. Okay. Also Crank 2 haben sie zusammen gedreht und Regie geführt. Gamer zusammen, Ghost Rider, Spirit Nicolas of Vengeance, Cage. Der zweite. Ja, mit Nicolas Cage. Aber okay. Der zweite, nicht der erste Ghost Rider Film. Mhm. Und danach haben sich anscheinend so ein bisschen die Wege getrennt bei den beiden. Danach hat Mark Neveldine The Vatican Tapes gemacht, den habe ich mal gesehen. Und zuletzt hat er 2022 Panama gemacht mit Cole Hauser, den ich ja in Yellowstone total mochte. Aber bei den Filmen, die ich gesehen habe, war der sonst eher schwierig. Und Mel Gibson. Und wer Mel Gibson ja in den letzten Jahren gesehen hat, der weiß, das waren dann eher irgendwelche B-Movies.
Ja, ja.
Und ja, also nach Ghost Rider, eigentlich schon damit ging es halt bei den beiden. Zumindest Filmpunkte technisch auf IMDb ganz schön bergab. Was ich so ein bisschen schade aber
was,
finde.
Was kostet denn so ein Crank? Weil das ist ja jetzt auch nicht so riesen Blockbuster-Kino. Das
genau, die
war
hatten
ja damals
Budget,
schon auch relativ kleiner Film.
Budget von $12 Millionen.
Okay.
Und das ist halt das Coole, weil die eine Crew hatten, die dann eben auch versucht haben, das zu kompensieren. Indem halt, ja, Jason Statham, dann seine ganzen Stunts. Die hatten gute Chemie mit dem Stunt-Koordinator. Ja, der hatte einen, der einfach tierisch Bock drauf hatte, auf diesen Film, der das Drehbuch gelesen hatte, meinte, ey, das ist mein Scheiß. Und der dann halt auch versucht hat, innerhalb von einer kurzen Zeit einfach eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jason Statham halt hinzubekommen, weil, ja, Stunts waren hier dann im Film zum Beispiel, ich will da nicht vorwegnehmen, also Sprünge auch aus krassen Höhen.
Hat er dann selbst gemacht,
Alter.
Krass.
Mhm. Ja. Und davor schon auch, ja, wie es überhaupt zu einem Fall in krasser Höhe kommt, so ein Fight, auch schon krass koordiniert. Und davon lebt der Film halt, ja.
Ja, aber das war ja bei den Transporter-Filmen auch schon so.
Ja, genau.
Das hier geht halt mit ihm, ne? So, weil du siehst bei ihm halt schon, dass er es kann.
Ja.
Das macht schon verdammt viel aus.
Ja, ja. Mann. Ja, aus den 12 Millionen investiert wurden dann insgesamt 43 Millionen.
Ach, okay, siehst du, hätte ich fast mit ein bisschen mehr gerechnet.
Ja.
Aber das ist halt wieder genau die Sorte Film, das lohnt sich heute nicht mehr, diese Filme ins Kino zu bringen. Die kommen einfach nicht mehr, weil die Leute gehen nicht mehr ins Kino und so. Ja. Klar, singen wir oft die alte Leier, aber das ist halt genau das Phänomen. Das sind jetzt Filme, die finden, wenn überhaupt, in der Größenordnung im Stream statt. Mhm. Und da war bisher auch irgendwie nur Schrott dabei, oder? Ja. Gab es da mal irgendwas, was positiv rausgestochen ist? So wie jetzt wie bei Crank, weil das Geile bei Crank ist ja schon diese völlig absurde Prämisse.
Ja, voll.
Davon lebt das Ding ja komplett.
Ja. Mit und dann eben, wie es technisch umgesetzt wurde. Ich hatte vorhin gesagt, mit den HD-Kameras, die haben halt oft so Freestyle dann gedreht. Einer der beiden, ich glaube, das war Brian Taylor, der war halt passionierter Rollerblader.
Ach.
Und hat dann eben einiges auch selber gedreht, ja. Die haben dem einfach die Kamera in die Hand gedrückt und der ist dann mit dem Affentempo, ja, dann Jason Statham hinterher gefahren und hat dadurch eben auch ein paar coole Einstellungen dann hinbekommen, die dem Film auch zugute fallen, weil das passt halt irgendwie zur Dynamik. Ja, Jason Statham ist natürlich da irgendwie viel mit drin. Der hat dann irgendwie so einen Schub, der hat ein bisschen zu viel Epinephrin genommen und rennt dann halt wie so ein Bekloppter durch die Straßen von L.A.
Ja, nee,
ja. Du weißt wahrscheinlich auch noch, mit welcher Bekleidung oder Halbbekleidung. Ja. Und Alter, da gibt's halt auch coole Kamerabewegungen, um so die Dynamik dann auch rüberzubringen. Mhm. Ja. Ja, also war eine einfallsreiche Nummer. Nicht nur vom Drehbuch, sondern auch von der Umsetzung mit Kamera, ja, etc.
Ach, ich habe echt Bock, den mal wieder zu sehen.
Mhm. Ja, da bin ich schon gespannt. Produziert hat das Lakeshore Entertainment und Lionsgate und Radical Media. Bei Lionsgate hatte ich dann im Bonusmaterial gesehen, da gab's halt so einen jungschen Mitarbeiter, der halt fürs Marketing da irgendwie mitverantwortlich war. Und der sich mit dem im Mainstream neuen Internet auskannte. Und das war halt ja gemessen an einem niedrigen Budget dann so der Versuch, online das Maximum rauszuholen.
Okay.
Und ja, ist halt ganz lustig. In Interviews hört man immer wieder, hier MySpace. Wir müssen bei MySpace gehen, MySpace. Und haben halt versucht, dadurch die Masse zu generieren.
Ja, ja, klar.
Ja, also funktioniert ehrlich gesagt noch genauso, wie er für mich damals funktioniert hat.
Genauso, ja. Okay. Ja, klingt immer noch so. Also klingt definitiv so, als hätte es immer noch Spaß gehabt. So.
Ja.
Okay.
Hier viel mehr. Also es wirkt schon natürlich, ist jetzt knapp 20 Jahre alt, Mucke technisch und optisch mit der HD-Kamera. Man merkt das natürlich schon, dass der das so hat. Aber für mich war dann eben der Nostalgiefaktor, der dann vielleicht diese Mini- inhaltliche Diskrepanz oder was ich dann vielleicht manchmal sonst zu bemängeln habe, dann wieder weggemacht hat.
Okay.
Ja. Punkte? Soll ich raushauen?
Hau raus.
Bei IMDb liegt er bei einer 6,9. Ist jetzt nicht so schlimm.
Nee.
Also eigentlich eher positiv für so einen Film. Wenig überraschend, ja, also Metascore von möglichen intellektuellen Zeitungsschreiberlingen liegt bei 57. Ich frage mich ja immer, warum?
Ja.
Kommt, Jungs, was erwartet ihr von so einem Film?
Ja, finde ich auch. Ja, gut, aber
ist halt so.
Ist so.
Ja, Letterboxd ist so einer ähnlichen Region wie die IMDb-Community unterwegs. 3,2 von 5.
Mhm.
Jetzt darfst du raten, wa?
Ja, also das ist wieder ein bisschen tricky, weil eben ich habe schon auch irgendwie ein Herz für den Film.
Mhm.
Aber du klingst schon auch sehr begeistert. Ich sag 8.
Ja, damit hast du auch eine Punktlandung hingelegt.
Läuft.
Was soll ich hier lügen? Ja?
Was soll ich hier lügen? Nee, sollst du nicht. Alles gut. Was soll ich hier lügen, Alter?
Everybody love everybody!
So. Werfall weiß Bescheid. Okay. Ja, 2-0 Runden. Läuft.
Mhm.
Dann komme ich jetzt mal mit einem Film, der ist definitiv auch von der kleinen Sorte, wobei, glaube ich, noch eine ganze Ecke kleiner als das, was du da eben gebracht hast. Aus dem Jahr 2013. Ein Film namens Trust Me.
Mhm.
Und so, also zumindest in meiner kleinen Bubble hat den auf Letterboxd auch niemand gelockt. Insgesamt sind sowieso auf Letterboxd gerade mal 950 Logs, was jetzt auch nicht die Welt ist.
Also im deutschen Verleih Verrate mich nicht von 2017?
Nee, wie vor, 2013.
Achso, entschuldige, ja, okay. Den habe ich nicht gesehen.
Nee.
Du hättest wahrscheinlich auch den deutschen Verleihtitel gesagt.
Ey, scheiße, da hast du mich jetzt tatsächlich...
Warte, plapper du weiter, ich kann ja parallel...
Ja, genau, recherchier dann, mal.
Ja.
Ich plapper mal weiter, Alter, das ist so geil. Ich sag dir erstmal, wer das geschrieben hat und vor allem inszeniert hat. Das ist nämlich ein Schauspieler, den wir sehr gut aus dem MCU kennen, ich zumindest. Clark Gregg. Ne? Agent Coulson im MCU. Vor der Kamera ja schon sehr aktiv, mittlerweile 100 Acting Credits. Als Regisseur gerade mal 5.
Mhm.
Und witzigerweise habe ich einen seiner, weil der hat ein paar Serien gemacht und einen Langfilm namens Choke, den kenne ich sogar auch.
Ah ja.
Von 2008. Kennst du den auch?
Klingelt erstmal nichts. Aber den kenne ich definitiv nicht. Und der hat auch keinen deutschen Verleihtitel. Also das ist dann
Choke?
Der. Nee, Trust Me.
Trust Me. Der hat keinen deutschen Verleihtitel? Okay.
Also der ist dann halt auch Trust Me anscheinend.
Ja, da hätte ich jetzt einen wilden Zusatz erwartet.
Ja,
aber
genau.
Gut, wie auch immer. Also Clark Gregg als Regisseur, eine kleine Filmografie. Und es sieht so aus, als hätte ich das bald vollständig.
Oh.
Wow, mit 5 Credits. Ja, was ich aber jetzt bei der Recherche hier auch festgestellt habe, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Clark Gregg war 20 Jahre bis 2021 mit Jennifer Grey verheiratet.
Mhm.
Ne? Baby, Dirty Dancing und so.
Mhm.
Ja, für die Gossip-Fans war mir nämlich völlig neu diese Info. Aber ist jetzt auch nicht so, als hätte ich mich davor groß dafür interessiert. Jedenfalls mag ich eben Clark Gregg vor der Kamera ziemlich gerne. Und als Regisseur habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Wie gesagt, jetzt wusste ich aber auch nicht, dass dieser Film von ihm ist. Mich hat der eher inhaltlich interessiert, weil es geht um Hollywood. Es geht um einen Agenten. Dieser wird gespielt von Clark Gregg. Wenig überraschend. Und er heißt Howard Holloway. Und er ist primär Agent für Kinderschauspieler. So, der versucht also selber irgendwie Leute hochzuziehen, hat viel damit zu tun, dass er eben selber ehemaliger Kinderstar ist. Dann aber ist das nicht so gut gelaufen mit seiner Karriere und dann hat er eben irgendwann angefangen, selber Leute zu vertreten und hat jetzt seit Jahren schon so einen Erzfeind, so einen Rivalen, anderen Agenten namens Aldo Shockley, an dem er immer wieder seine Klienten verliert. Also er signed Leute, dann läuft das irgendwie gut und bevor so das nächste große Ding kommt, kommt dann Aldo und schnappt sich die Leute, verspricht denen sonst was, stellt denen Auto vor die Tür und dann verliert er seine Klientinnen. Ja, jetzt ist er also wieder mit einem seiner Klienten und dessen anstrengender Mutter bei einem Casting. Und die Mutter sagt schon so dem Jungen, kurz bevor es reingeht, also weil Howard hat eine total herzliche Ebene mit dem, weil er war halt auch mal an dem Punkt, ne, und sagt so, hey, guck mal, du hast das gut, wir haben das zusammen gut vorbereitet, du fühlst dich sicher damit, dir kann nichts passieren, so geh da rein und knock it out park. Die Mutter wiederum sagt, du weißt schon, ne, so, wir brauchen das Geld, ist jetzt echt dringend, dass du diesen Job kriegst. Auch denkst du, Alter, der arme Junge, du bist halt echt ein kleiner Junge, ne, und ja, dann geht er rein, macht das Casting und man merkt, Howard hat zu der Casterin ein schwieriges Verhältnis. Die haben also definitiv auch eine Vergangenheit und sie nimmt ihn halt nicht besonders ernst und hat ihn wohl auch schon öfter mal abgefickt. Diese Dame, Meg, wird gespielt von Allison Janney. Und der Junge macht dann das Casting, das läuft ganz gut, aber dann tritt halt auch schon wieder Aldo auf den Plan und dann merken wir, okay, also der Produzent hat wohl den Jungen jetzt auch nur vorsprechen lassen, um einen namhafteren Schauspieler in dem Alter darauf zu bekommen, weil der dann darüber eben Interesse bekundet hat und so. Also war eigentlich nur so ein Schachmove. Mhm. Und für den Jungen ist halt dumm gelaufen. So, und damit hat dann aber diese Mutter von dem jungen Schauspieler ihre Bestätigung bekommen. Diese Dame übrigens gespielt von Molly Shannon. Die dann halt ausrastet und sagt, ja, siehst du, so, wir gehen jetzt zu einem anderen Agenten und so, du kannst nichts. Und jetzt hat er aber da im Castingstudio noch kurz in einen anderen Raum geguckt, wo gerade ein anderes Casting lief, wo er eine Schauspielerin im Teenage-Alter gesehen hat, wie die gerade was gespielt hat und schwer fasziniert war. So, und als er dann im Flur wieder auf sie trifft, sagte so, hey, Entschuldigung, dass ich hier reingeplatzt bin und so weiter, aber ich wollte nur sagen, du bist super. So, das war echt gut, was du gemacht hast. Und hast du schon Agenten und so. Und dann kam aber der Vater dazwischen, der voll beschützend unterwegs ist und meint so, er verpisst dich, bla. So, und draußen, als dann Howard nach dem Ding mit dem Jungen zum Auto zurückläuft, um nach Hause zu fahren, kommt diese Schauspielerin wieder auf ihn zu und die beiden kommen ins Gespräch und es läuft darauf hinaus, dass er sie vertritt. Und es ist aber von vornherein klar, dass halt der Vater ein Problem sein wird. Ja, und jetzt ist es dauert es aber auch wirklich nicht lange, das geht alles Schlag auf Schlag, bis dann die Kleine ein Angebot bekommt und das ist halt so eine lebensverändernde Rolle, weil das ist vergleichbar mit dem MCU. Also hier wird so ein riesen Franchise erzählt, was jetzt losgehen soll und sie soll halt eine der Titelrollen spielen. Oder so die Titelrolle. Na, und dann geht's jetzt darum, das möglich zu machen und dass sich Howard natürlich da sehr für einsetzen wird und da aber eben mit schwierigen Produzenten und Casterinnen und Konkurrenten zu tun hat. Und das Ganze geht 90 Minuten. Mhm. Ja, und dann haben wir in kleineren Rollen auch noch Felicity Huffman, die ist dann die Produzentin des Films. Der konkurrierende Agent wird von Sam Rockwell gespielt. William H. Macy taucht noch auf, Niecy Nash, Amanda Peet, Also man merkt schon, der konnte hier definitiv wahrscheinlich ein paar Gefallen einfordern, weil es ist wirklich ein kleiner Film und dafür eigentlich viel zu krasse Besetzung. Also auch wenn es viele sehr, sehr kleine Rollen sind, ne, weil es geht hier halt schon im Fokus um eben Clark Gregg und diese Lydia, gespielt von Saxon Cherubino. Aber das Drumherum kann sich eben schon auch sehen lassen. Trotzdem ist es jetzt als Regiearbeit jetzt wirklich kein Meisterwerk. Trotzdem, ich bin hier sehr gut durchgekommen. Ich habe ja hin und wieder schon echt was übrig für so kleine Filme. Und erst recht, wenn sie eben so Filme machen im weitesten Sinne als Thema haben, mag ich das ja auch sehr gerne. Und dann eben die ganzen beteiligten Leute. Also ist wahrscheinlich wirklich kein Bombenfilm, aber ich finde, den kann man gut machen. Mhm. Ja. So viel mehr kann ich da leider auch nicht zu erzählen.
Ja.
Zu Trust Me. Rated R. Weil ja, gibt tatsächlich sogar noch an einer Stelle ein bisschen Blut, aber ansonsten ist es wahrscheinlich die Sprache, die hier den Ausschlag gibt. Und anscheinend eben was, wovon noch nicht viele Leute gehört haben, weil, wie gesagt, sehr wenig Logs auf Letterboxd. So, Punkte sehen so aus. Auf IMDb gibt es eine 6,1. Der Metascore ist bei 51 und auf Letterboxd 3,1.
Mhm.
Jetzt du.
Ja, ich sage, du bist bei einer 7 gelandet.
Nicht ganz. 6,5.
Okay.
Ja. Gut. Nee, also für 7 war es mir dann doch irgendwie nicht gut genug.
Du hast mit einer Serie angefangen, dann zum Film. Ich habe einen Film angefangen. Ich habe jetzt eine Serie dabei.
Way. Crazy.
Als hätten wir uns abgestimmt.
Mensch. Verrückt.
Ja, wenn Nathalie und ich uns was angucken, dann ist es im Moment eher Serien. Mhm. Die hat mehr Wunsch auf sich im positiven Sinne ziehende Inhalte. Also, dass einfach ein bisschen mehr Inhalt da ist. Und wir haben Fallout gesehen, die im Moment ja auch schon, glaube ich, sehr viel gestreamt wird. Im Moment ja nach Herr der Ringe die zweitmeist gestreamte Serie auf Amazon Prime Video ist. Sagt das gar nichts?
Naja, Moment, also ich eher was jetzt diese Statistik angeht, bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
Ja.
Wenn du sagst, im Moment sprichst du von heute, Stand heute oder was?
Ja, das ist das, was ich gelesen hatte in der Berichterstattung.
Okay.
Stand September. Ich glaube, von September war dann so die Aussage.
Okay. Ja. Ja, weil jetzt, also so alle Rekorde gebrochen hat ja Maxton Hall dahingehend.
Ah, okay.
Und das war ja auch Amazon Prime.
Ja.
Und das ging sogar so weit, dass das nicht nur bei Amazon Prime die mit Abstand am meist gestreamten Serie war, sondern es war halt weltweit über alle Streamingdienste die meist, also
verrückt,
mehr als Netflix und Co.
Okay. Dann möglicherweise aktuell.
Und deswegen.
Ja, jetzt ist Herr der Ringe Staffel 2 am Start.
Nee, weil Fallout ist ja schon auch eine Weile her, ne? Also,
ja, ich glaube, ab April war das dann der Fall. Ja.
Okay.
Ja. Nagel mich jetzt bitte nicht fest.
Ist ja auch
kann
egal.
Auch sein, dass
sprichst
du
jetzt über Fallout oder über Herr der Ringe?
Fallout.
Okay.
Du hast wahrscheinlich ein bisschen was von der Serie mitbekommen, oder?
Ja, ich hatte sogar auch vor, da mal reinzugucken, habe es aber noch nicht gemacht. Und jetzt kannst du mir erzählen, ob sich das lohnt.
Ja,
ich bin sehr
schon mal
gespannt.
Jetzt gesagt, es lohnt sich.
Ah ja, okay.
Aber ich werde trotzdem ein bisschen was darüber erzählen.
Auch wenn man mit dem Universum nichts am Hut hat?
Ja, ich habe nämlich bisher noch keins dieser Videospiele gespielt.
Mhm.
Du ja anscheinend auch nicht.
Nee, ich habe da aber mal was von mitbekommen, weil ich weiß gerade nicht mehr. Ich kann sein, dass Second Yan da so drin war.
Ah ja, das würde auch passen.
Dass der so Fallout gefeiert hat. Das würde passen.
Ja, weil ich ja weiß, welche Spiele er
für schwierige
gerne
Menschen
spielt. Nein, gar nicht. Es ist ja schon Mainstream-Titel. Ja,
schon,
und,
ne?
Ja. Ja. Und also ich weiß auf jeden Fall, dass Chirus Guda, die auch gerne gespielt hat.
Okay.
Hab schon lange ja nicht mehr mit ihm quatschen können und das ist auch ein Stand, oder ich weiß, dass das war irgendein runder Geburtstag. Ich glaube, ein 30. Geburtstag. Ich glaube, der 30. Geburtstag von Nora, die dann mal bei so einer Skybar irgendwo ihren Geburtstag gefeiert hat. Ich erinnere mich noch an die Situation. Ich da mit Chirus gequatscht hat und er mir erzählt hat, er zockt ja gerne Fallout. Mhm. Mir sagte das halt vom Titel her was. Er hat dann aber ein bisschen mehr inhaltlich erzählt. Und ich dachte mir, ey, ja cool, eigentlich so vom Setting her schon auch das, was mich interessiert, filmtechnisch. Ja, ich mag einfach wahnsinnig diese postapokalyptischen Szenarien.
Wer nicht?
Und darum geht's ja auch in den Spielen. Mhm. Und ich glaube, angefangen hat das mit zwei PC-Spielen und der dritte Teil kam dann schon für verschiedene Plattformen raus. Ja, Xbox 360, PC, PlayStation 3, das war so ja auch einer der großen Titel, womit sich gut Konsolen weiter verkaufen ließen. Da gab es irgendwie auf der Erfolgswelle reitend dann Fallout New Vegas, der halt in so Las Vegas, Post-Las Vegas angesiedelt war. Dann gibt's Fallout 4, ich meine, ist halt noch so der letzte Teil, der erschienen ist. Und gab dann noch ein paar Auskopplungen, Fanny Games, Fallout Tactics gab's mal vorher noch und so weiter. Okay. Und ja, die Idee dazu, zu dieser Serie, hatte Geneva Robertson Warrett. Oh Gott, meine Alterssehschwäche greift immer mehr, ey. Schön. Die ist Creator dieser Serie. Mhm. Und die hat echt nur ein paar wenige Credits auf IMDb, aber die sie hat, da kennt man einiges. Und zwar hatte die auch Tomb Raider 2018 geschrieben und Captain Marvel.
Okay. Ein
Jahr später. Mhm. Ja, also gleich dann irgendwelche großen Dinge anscheinend.
Ja. Gibt es hier auch eine weibliche Protagonistin, die im Fokus steht?
Die gibt es.
Aha. Ich erkenne ein Muster. Na, so super.
Ja. Man kann, ja, es gibt eigentlich drei Protagonisten, wobei Lucy McLean, die hier von Ella Purnell gespielt wird.
Die Figur heißt Lucy McLean?
Mhm.
Das ist ganz geil. Entschuldige, wer spielt die?
Ella Purnell.
Ach, ja.
Kennt man vielleicht aus Die Insel der besonderen Kinder,
genau.
Oder Army of the Dead. Ja, hatte die ja auch eine der Rollen. Und jetzt zu ihrer Rolle komme ich noch gleich. Ich mache vielleicht einfach mal kurz schon mal namentlich die Leute, weil sich, wie gesagt, auf drei Charaktere schon dann fokussiert. Aaron Moten, den kannte ich halt gar nicht, der spielt hier einen Maximus. Der hat aber auch, sagt dir der was? Klingelt da irgendwas? Der hat eigentlich weitestgehend eher bisher Nebenrollen gehabt, ja. Ja. Emancipation mit Will Smith vorletztes Jahr.
Oh Gott.
Mhm. Ja. Oder Fathers Do auch vorletztes Jahr, der mit Mark Wahlberg.
Okay.
Ja. Also Gesicht kannte ich noch nicht, macht es hier aber auch mehr als solide. Und ziemlich cool, ja, ein bisschen andere Altersregion. Walter Goggins spielt hier...
Walton, Alter.
Ja, Entschuldigung. Walton Goggins spielt hier Cooper Howard.
Ja, das war der eigentliche Grund, warum ich da mal reingucken wollte.
Ah, ja. Und der spielt ja zum Beispiel in Django Unchained oder The Hateful Eight.
Ja.
Ja, in Western-Film. Hier in der Serie auch schon eine Art verwandte Rolle.
Mhm.
Also es passt ja, stimmt, dann schon viele nicht Western nur vom gemacht, Gesicht, ja. Sondern eben auch von Rollen... von Filmen, die man wahrscheinlich eben kennt.
Ich habe ja Deadwood nie gesehen, aber Guess feiert das ja so. Ja, war Walton Goggins nicht auch bei Deadwood?
Boah, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ich habe Deadwood gesehen, würde auf jeden Fall passen.
Nee, pass auf, nicht Deadwood, Justified.
Die habe ich nicht gesehen.
Da war er dabei.
Ah ja.
Ja.
Okay.
Ja, ja, der ist Western erprobt, auf jeden.
Ja. Kommt dem hier halt natürlich zugute. Ja, das postapokalyptische Szenario und warum es dazu kommt, ja, mache ich vielleicht gleich, weil damit steigt die Serie ein. Ja, das ist in, angesiedelt so Anfang der 1960er Jahre USA.
Okay.
Die Stadt, in der es halt anfängt, wirkt wie Los Angeles. Und hier Cooper Howard, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommener Western-Serienheld, der mittlerweile für zum Beispiel Kindergeburtstage wie den hier, für den er nämlich aktuell gebucht wurde. Ja, irgendwie der Mann. Die Eltern kennen ihn halt noch so aus ihren Kindheitstagen, wo er der Westernheld war. Der Cowboy, der alles schafft. Und die ja Kiddies können da halt eigentlich nicht wirklich was mit ihm anfangen. Deswegen machen die Kiddies so ihr eigenes Ding und die Eltern feiern ihn halt und wollen halt ständig Fotos haben. Klar. Er bringt zu dieser Kindergeburtstagsfeier eben auch seine Tochter mit. Und man
Moment,
sieht,
ich dachte, der wäre da gebucht worden.
Ja, genau.
Aber gebucht, er hat seine Tochter dabei?
Ja, die hat er dabei, weil Okay. Warum weiß man
professionell.
Dann nicht. Ja, klar. Mhm. Ist ja ein Kindergeburtstag. Die Kinder sind im gleichen Alter und er hat dann in Hoffnung, dass sie da auch mit bespaßt wird.
Okay.
Und er ist halt beliebt, ja. Er ist wirklich beliebt. Die Eltern feiern ihn und wollen ständig Fotos mit ihm machen, wo er den Daumen nach oben streckt und dabei eben sein Lächeln aufsetzt. Und da erfahren wir halt rückblickend, warum das so auch so ein bisschen sein Markenzeichen geworden ist, später im Verlauf der Serie. Und wir erfahren da aber auch, irgendwas stimmt da nicht. Man bekommt auch relativ schnell mit, okay, das ist nicht authentisch 1:1 Amerika 60er Jahre, sondern hier wird ein alternatives Amerika aufgemacht, ein alternatives Setting mit anderen Firmen und eben einer Bedrohung, wobei es passt natürlich irgendwie auch, Nuklearbedrohung, weil Kiddies gucken irgendeinen Quatsch im Fernsehen und dann kommen Nachrichten und mit der Ansage, bitte schützen Sie sich und Achtung, es ist im Moment gefährlich und die Atombomben könnten jederzeit hochgehen, ja, weshalb die Mutter natürlich schnell die Flimmerkiste ausschaltet. Und es bleibt dann eben nicht nur bei dieser Ankündigung, sondern kurz danach, Fotos gerade noch auf Hochtouren mit dem Fotos knipsen, sieht man eben grelle Blitze über L.A., an verschiedenen Stellen über L.A., also nicht nur eine, also nicht nur irgendwie ein Versehen, sondern da gibt's anscheinend wirklich krassen Atomkrieg. Man weiß nicht, was da und wer da was ausgelöst hat.
Okay.
Und er schnappt sich natürlich halt schnell seine Tochter und reitet mit dem Pferd, was er eben auch mitgebracht hat, damit die Fotos authentisch sind, dann unglaublich schnell weg und versucht irgendwie in Sicherheit zu kommen. Dann gibt's aber halt einen Sprung, zeitlichen und Personensprung, weil wir jetzt hier Ella Purnell als Lucy McLean sehen, die mit ihrem Vater und einer Gemeinschaft in einem sogenannten Vault 200 Jahre später unter der Erde simuliert, wie eigentlich auf der Erde mit krassen Scheinwerfern, die halt die Sonne simulieren und auch Gemüse und sonstigen Anbaufeldern in so einer großen unterirdischen Bunkerlandschaft eben versuchen zu überleben und immer wieder so, ja, es angeblich Analysen gibt und es anscheinend nach 200 Jahren immer noch nicht die Strahlung so runtergekommen ist, dass man eben auf der Oberfläche leben kann.
Also ich glaube, in einem realistischen Fall würde es ja je nach Entfernung vom Zentrum Tausende von Jahren dauern.
Also hier, ne, viel natürlich fiktiv.
Nee, klar. Das ist aber auch was ich mich jetzt aber sofort gefragt habe, Alter, so, jetzt sagst du, Zeitsprung von 200 Jahren. Das heißt, Walton Goggins ist jetzt abgefrühstückt. Oder wie?
Kommt gleich noch.
Okay.
Der kommt noch mal. Ist nämlich sowieso abgefahren. Also hier die Zeitspannen oder die Altersperioden, wie alt die Leute da werden, das ist nämlich eine andere als
ach so.
Ja, wir sie in unserer Realität quasi kennen. Aber hier ist halt der Fall, die leben in dem Vault, gehen sehr höflich miteinander um. Ja, die Community muss ja irgendwie funktionieren. Der Überlebenstrieb ist halt sehr stark. Die haben sich nämlich damals, nicht die, die jetzt da leben, sondern eben auch dann Vorfahren, eingekauft. Ja, so ein Bunkerplatz hat damals Geld gekostet.
Okay.
Vault Tech ist so der Betreiber, der das Ganze dann eben aufgezogen hat. Und es gibt nicht nur diese eine Bunkeranlage, sondern es gibt halt mehrere verteilt in den USA.
Okay.
Und es gibt dann eben nicht nur diese eine Community, die in genau dieser großen Bunkeranlage existiert, sondern durch riesengroße Stahltüren ist es halt ein Bunkersystem mit verschiedenen Communities, die über einen gewählten Anführer, der demokratisch gewählt wird, ja, aus dieser Community dann eben in Kontakt tritt zu den benachbarten Walls.
Und so kann jeder sein Ding machen.
Und so kann jeder sein Ding machen und man lernt voneinander vielleicht, ja, aber man sieht sich nie. Hauptsache, weil ja irgendwas passieren kann, deswegen sind die untereinander isoliert.
Es klingt jetzt erstmal nicht nach so einem beschissenen System.
Ja. Ist es auch. Bis halt zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwie Hilfe benötigt wird vom Nachbar. Nee, Quatsch. Es kommt zu einer Situation, wo dann eben das benachbarte Vault vorbeikommen muss. Ja, die haben irgendeinen Austausch.
Okay.
Und dann öffnet sich mal die Tür und man sieht sich dann halt auch mal. Mhm. Und Lucy merkt aber, dass da irgendwas ist da halt komisch an der Sache. Lucys Papa, der hier gespielt wird von Kyle MacLachlan oder Lachlan, mhm, kennt man ja wahrscheinlich auch.
Klar.
Der ist
Lynch-Fans kennen ihn auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Aus Dune oder Blue Velvet oder ja.
Ja, ich habe ja gerade Inland Empire geguckt.
Mhm. Da spielt der auch mit, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Kyle MacLachlan. Ah. Ach nee, Quatsch. Wir haben den bei Blink Twice gesehen. So rum.
Ah, okay.
Nicht Inland Empire.
Ja, ich mag den ja sehr gerne. Ja, der ist nämlich dann von diesem Vault 33, kurze Anekdote oder Sprung zum Videospielen, weil das nämlich, die Serie ist so angesiedelt bei den Videospielen Teil 1 und 2.
Okay.
Und da gibt's aber keine Nummer 33. Das ist nämlich das Ding, die Macher dahinter, also diese Geneva Robertson Warrett und Graham Wagner hat eben auch über alle Episoden mitgeschrieben. Die wollten keine Adaption von Videospielinhalten machen, sondern einfach ja eine Geschichte in diesem Universum, okay, in diesem, in
also dieser Szenerie. Die haben nicht die Geschichte des Videospiels adaptiert, genau, sondern nur die Welt.
Einfach eine Welt, okay, und immer mal wieder gibt's natürlich irgendwelche Referenzen.
Ah, das schon, ja.
Nicht kenne, die ja, ich jetzt auch nur aufgrund der Tree Effects dann gelesen habe. Also natürlich kennt
aber
man dann
die
diesen also Vault Boy, ja, den Vault Boy kennt man, der so ein Junge mit so einer typischen 60er-Jahre-Tolle und dann eben Daumen hoch und lächeln. Mhm. Und hier das, was eben Walton Goggins als Cooper Howard spielt, das ist dann die Geschichte über diesen Vault Boy, ja, ach, Daumen okay, hoch und mhm, lächeln. Und das Ding ist, bei dem Nachbar Walt ist es halt so, dass die eigentlich gemeinsam dann was feiern wollen, zusammen essen wollen. Mhm. Und wie gesagt, Lucy kommt halt irgendwie mit, da stimmt was nicht. Und ihr jüngerer Bruder, und da geht's auch schon zur Sache. Das ist nämlich eigentlich nicht, sind nicht die ursprünglichen Bewohner des Nachbarwalls, sondern das sind Bewohner der Erdoberfläche, die, ja, da sind halt weitestgehend irgendwelche Outlaws und Gangs und so weiter unterwegs.
Ach, aber
und
auf der Oberfläche gibt's noch ein paar verstrahlte Typen.
Richtig.
Oder was?
Okay. Und die sind halt runtergekommen in dieses Vault und metzeln dann weitestgehend alle von Lucys Vault 33 irgendwie nieder, mhm, die sich da auch nur schwer wehren können. Die haben zwar Waffen, ja, und sind vielleicht auch ein bisschen ansatzweise trainiert, aber haben halt nie irgendwie so den Notfall geübt, dass sie sich dagegen meuchelnde Oberflächenbewohner halt wehren müssen.
Okay.
Und dabei wird halt ihr Vater entführt. Und das war wohl eben der Anlass, warum die überhaupt so einen riesen Aufriss machen, um da reinzukommen. Weil die irgendein Ding mit ihrem Papa am Laufen haben.
Ah ja.
Und man weiß erstmal natürlich nicht, warum.
Okay.
Sie macht sich dann aber heimlich, weil eigentlich sind die haben schon so ziemlich klare Regeln, nach denen diese Vaults funktionieren sollen und mhm, was dann auch in bestimmten Situationen passieren soll. Und eine Regel sagt halt, dass auf gar keinen Fall an die Oberfläche vorgedrungen werden soll.
Ja, klar.
Und macht sie dann halt
bei
trotzdem.
Bei Silo, hast du es?
Nee, sag mir nichts.
So eine Apple TV Plus Serie,
okay,
wo auch eben so ein postapokalyptisches Ding erzählt mhm, wurde, wo die dann in so einem Silo wohnen und auch nicht an die Oberfläche dürfen.
Ja, okay. Nee, sagt mir leider nichts.
Okay. Ja, aber es ist und dann ist es actionlastig oder?
Ja, das ist eine ziemlich geile Mischung.
Weil irgendwie hätte ich Bock drauf, also nach wie vor.
Das ist schon halt echt bunt so. Also mhm, es kommt dann schon auch der Ästhetik von Videospielen relativ nah, finde ich.
Man aber so à la Borderlands oder?
Ja, man kann es schon ein bisschen vergleichen. Doch okay, schon eigentlich so ein bisschen trostloser als Borderlands dann auf ja, der Erdoberfläche, weil da findet es dann halt folgend weitestgehend statt. Man sieht dann schon auch immer noch, was im Vault passiert, weil ihr Bruder bleibt dann eben da und so weiter. Aber man sieht dann eben auch zum Beispiel die stählerne Bruderschaft. Das ist auf der Erdoberfläche dann so eine Vereinigung, die wie so eine Art Max haben, in kleinerem Format. Das heißt, Leute, die sich dafür qualifizieren, das sind schon sehr militarisierte, so eine sehr militarisierte Vereinigung, die kommen dann halt in so einen Mini-Mac, der eben, okay, ja, natürlich besondere Kräfte hat, um sich rumballern kann und die kriegen halt immer wieder irgendwelche Aufträge. um jemanden zu retten oder um jemanden zu killen. Und da gibt es Maximus, hat es vorhin erwähnt, der halt gespielt wird von Aaron Moten, der eigentlich so ein Knappe ist, also ein Heavy von einem dieser stählernen Brüder.
Okay.
Und der auch mit einem ziemlichen Narzissten da erstmal unterwegs ist, einen Auftrag bekommt und ihm auch überhaupt nicht gerecht werden kann. Ach, Ritter, genau, die nennen sich dann auch Ritter, die in dieser Rüstung stecken. Und dieser Typ halt erstmal irgendwie die Sau rauslässt und in eine Situation kommt, wo er dann halt die Hilfe von diesem knappen Maximus braucht.
Entschuldigung, ich sehe einfach gleich wieder Leute mit Kokosnüssenhälften aneinander klappern, Alter.
Ja, nee, das ist schon
geiler gemacht. Wir haben den Sachsen das Angeln beigebracht. Okay.
Also ja, da das ist halt alles verseucht. Da sind auch irgendwelche Viecher, die da mittlerweile entstanden sind, weil durch die Strahlung irgendwelche Mutationen entstanden sind mit irgendwelchen freakigen Monstern.
Das haben sie wahrscheinlich über CGI gelöst.
Ja, ja, genau. Wobei das schon qualitativ sehr hochwertig ist. Okay. Also ich habe nicht rausgefunden, was da an Budget zugrunde lag, aber ich glaube, da hat Amazon wirklich eine Menge Kohle reingepumpt.
Ja, ach, die haben ja eh so ein paar wie heißt denn nochmal das Wort dafür? War das Flagpole-Projekt oder irgendwie sowas, ne? Also so Dinger, die halt rausstechen. Und gerade sowas wie eben das Herr der Ringe oder Foundation war ja auch so ein Teil.
Ja, stimmt.
Obwohl, war das,
ja, das
Amazon?
War
auch Amazon, ne? Oder war das Apple? Wie auch immer, aber so.
Nee, es
also,
lief auf Amazon.
Die Streamer machen das ja eigentlich alle. Das ist dann
wobei,
halt so einzelne Projekte.
Foundation, nee, du hast halt recht. So Foundation war Apple. Ja, ne? Amazon hatte dann The Expanse übernommen.
Ach, okay. Ja, aber übernommen. Aber ich meine jetzt Sachen, die sie eben selber produzieren, wie mit dem Herr der Ringe-Ding. Da machen ja keine halben Sachen,
nicht
ne?
Nur übernommen.
Dann
die haben
sagen
ja dann
halt
ab Staffel X haben die ja dann auch produziert.
Gut, wenn sie weiter produzieren. Aber trotzdem ist halt schon ein bestehendes Ding. Ja, ja. Aber ich meine jetzt, als sie angekündigt haben, dass sie Herr der Ringe machen, haben sie ja auch gesagt so, hey, wir werden auf jeden Fall so und so viel Staffeln machen, ne? Also da ist ja nicht so, wir probieren das mal aus und gucken, sondern da hauen die dann gleich eben so auf die Kacke.
Hier weiß ich das gar nicht. Also die Serie wird fortgeführt, wobei ich hier halt nicht weiß, ob von Anfang an auf mehrere ausgelegt war. Würde mich nicht wundern, dass es gleich so ausgelegt war, weil es schon inhaltlich,
ja, aber das passt halt voll in die Phase, weil da immer alle auch schreien halt nach Big IPs, ne? Das ist immer so das, was sie machen wollen. So, wir brauchen Big IPs. Ist ja Fallout definitiv, weil das sagt sogar mir was und ich habe das auch nicht gespielt. Also finde ich immer schon ein Indiz, wenn man weiß, dass es das Spiel gibt, obwohl man es selber nicht gespielt hat, dann muss es irgendwie größer sein.
Ja, und man kann es anscheinend wirklich, also Natalie ist für mich da auch immer ein gutes Kriterium, weil die ja dann noch weniger sowas spielt. Ja, gut. Also ich habe schon Anreiz bekommen, das jetzt auch zu spielen und vielleicht vorzuziehen. Hab's auch nie ausgeschlossen zu zocken. Aber dass es eben auch isoliert sehr gut funktioniert, habe ich dann eben auch an Natalie gesehen, die halt nicht mal die Videospiele was gesagt haben und die Serie halt echt gefeiert hat und sie danach ziemlich traurig war, dass die zweite überhaupt erstmal angefangen werden muss zu drehen.
Ach so,
okay. Also sprich mal wieder eine Weile warten.
Tierisch Bock, direkt weiterzumachen.
Ja.
Okay, du hast es auch so gefeiert?
Ja, ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Ich würde hier noch gerne eine Sache erwähnen, weil Cooper Howard, ne, Walton Goggins, hier nochmal auftaucht und zwar in Form eines Ghouls.
Okay.
Ja, also es gibt nicht nur irgendwelche mutierten Monster, die da im Laufe der Zeit entstanden sind durch die Strahlung, sondern eben auch, ja, solche Geschichten, dass irgendwelche Grabräuber da ihn ausbuddeln, für irgendwas beauftragen wollen, was dann aber nicht klappt und er dann eben mit seiner Erfahrung, also der war davor schon ein Ghoul, ja. Warum er dazu geworden ist, wahrscheinlich erfährt man später. Aber eben optisch Alter. Ganz anders aussieht.
Was? Nothing you're saying is helpful.
Was? Nichts verstanden. Egal.
Ja.
Macht nichts. Ich werde es mir angucken.
Okay, gut. Also die drei Figuren sind halt die Treiber in der Serie.
Ach, er als Ghoul dann auch.
Er als Ghoul dann auch. Ne? Maximus, Lucy McLean, Cooper Howard. Und deren Stränge werden halt erzählt, auch in Rückblenden dann erzählt.
Okay.
Wie so, ja, vor allem natürlich zu Cooper Howard, als er noch als die Atombomben nicht gezündet wurden, ja, zu seiner Familiengeschichte. Er ist nämlich mit einer Frau verheiratet, die Mutter der Tochter, die nämlich für Vault Tech arbeitet. Und dadurch erfährt man halt auch ein bisschen mehr, was Vault-Tec ist und welche Ambitionen und Ziele die sozusagen haben. Und das ist halt ziemlich cool, weil es eben inhaltlich einiges hergibt und dann immer wieder miteinander verknüpft wird und die drei Figuren dann natürlich auch im Verlauf der Serie immer mal wieder aufeinandertreffen.
Ja, aber das, was du so erzählst über das Narrativ, das klingt erstmal sehr klassisch.
Ja.
Also die machen da jetzt nichts Wildes oder wo du sagen würdest, das ist eher irgendwie ein bisschen wild, was Besonderes. Ja. Aber wenn du sagst, optisch wild, weil es so bunt ist und diese Welt einfach, okay.
Und aber halt die Mischung, weil wenn es halt irgendwie Action gibt, auch das ist halt auch das Geile, Post-Apokalyptischen, was ich vorhin meinte, das ist halt auch so immer wieder, vor allem mit Cooper Howard, westernmäßig. Ja, die Leute, die eher auf der, die Überlebenden auf der Erdoberfläche haben sich dann eher auch so zusammengerottet oder müssen gegeneinander fighten, um ihr Leben kämpfen, wie halt im Wilden Westen, was man von diversen Filmen halt kennt.
Ja, aber wie darf ich mir das von der Tonalität her vorstellen? Also jetzt in Verbindung mit der Gewalt, ist das mehr so...
Und dann eben ein bisschen härter. Man sieht dann eben schon auch, dass irgendwelche Körperteile abgeschossen werden. Okay. Man sieht schon ein bisschen natürlich,
also ich meine, dass CGI-Blut ist. Geht das so in die Richtung von The Boys?
Habe ich nie geguckt
bisher. Ach so, okay.
Es ist schon halt überspitzt natürlich.
Also Deadpool im weitesten Sinne, weißt du, mir geht es nur drum, ist diese Gewalt, also ist die irgendwie in Comedy verpackt?
Ja, die ist schon ein bisschen Comedy verpackt.
Oder hast du Preacher gesehen?
Eben nicht. Auch noch nicht.
Alles grandiose Serien.
Nee, aber es ist, ich glaube, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Also das ist nicht dargestellt, um die Gewalt als solche darzustellen und zu schocken, sondern schon oft in Verbindung mit so überspitzt und aus einer Situation heraus, dass man da oft halt lachen kann.
Naja, okay.
Und das ist aber auch nicht, sind nicht die einzigen Momente, wo man halt drüber lachen kann, sondern es gibt halt immer wieder natürlich gewollt so diese lustigen Momente in dieser Serie.
Okay. Also schon eher eine leichte Tonalität.
Ja, absolut.
Cool, werde ich mir angucken.
Ja.
Hast mich überzeugt.
Lohnt sich. Es gibt 8 Episoden in der ersten Staffel, die gehen zwischen 45 Minuten bis 74 Minuten, also Bandbreite ist groß.
Alter, ich finde es so lustig, ne?
Ja.
Gut, ich jammer jetzt nicht schon wieder. Ich finde es nur immer wieder phänomenal, dass dann Leute so eine Serie bingen können und aber ein Problem mit einem 2,5-Stunden-Film haben.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil es ja hier auch nahtlos jede Episode ineinander übergeht. Also ja, ich fand es noch cool, dass wie hatte ich es mir notiert, wer Regie geführt hat, also wer den Auftrag für die Regiearbeiten der einzelnen Episoden bekommen hat. Und zwar ist es nämlich bei 3 Episoden Jonathan Nolan.
Ach.
Bruder von Christopher.
Das ist ja abgefahren.
Voll.
Naja, weil vor allem, ich glaube, ich habe noch nichts von dem gesehen, was so eine Comedy-Tonalität hat. Weil die Sachen so, ich meine, Westworld ist ja so das Größte wahrscheinlich. Und das ist ja schon immer alles bierernst.
Ja. Und der ja vor allem dann auch eher Drehbücher geschrieben hatte mit...
Ja, ja, stimmt. Na, das kommt dazu, genau. Ja.
Nicht so viel Regie geführt hat. Ja, bei Westworld hat er eben Regie geführt, mitunter.
Mhm.
Ja, ich habe jetzt nicht abgecheckt, welche 3 Episoden der gedreht hat, aber die eben engagiert wurden, die schlagen, glaube ich, immer in so eine relativ ähnliche Kerbe. Ja, Claire Kilner wurde für 2 Episoden engagiert. Die hat ein paar Sachen für House of the Dragon oder Snowpiercer zum Beispiel gedreht. Die Daniel Gray Longino wurde, die kannte ich halt nicht, der hat irgendwie Billions gedreht.
Ja, cool, guess.
Ah, okay. Dann Frederick E. O'Toy. der hat Episoden zu The Walking Dead, Watchmen, The Boys, Snowpiercer. Also ich glaube, die Vergleiche, die du schon versucht hattest zu ziehen, die passen.
Ja, weil also das tatsächlich merke ich so in der Summe, das sind die Serien, die ich am meisten feiere. Wenn es übermäßig gewalttätig ist, so blutig einfach. Und das aber mit einer geilen Comedy.
Ja.
Deswegen ja auch die John Cena-Serie, Alter. Ich habe es so gefeiert. Das cool, ist so perfekt. Oder eben so, wie wenn es Deadpool halt als Serie geben würde. Das wäre auch so meins.
Ja. Und last but not least, den will ich einfach noch erwähnen, obwohl er eben auch, wie der davor, nur eine Episode gedreht hat. Wayne Chi Jip. Der hat nämlich ein paar Folgen von Utopia inszeniert. Die 2013er UK-Serie.
Okay, weil da
und
gibt's viele.
Die habe ich ja extrem gefeiert.
Die
hat mir
gestern
mal empfohlen und Alter.
Genau, daraufhin habe ich die auch geguckt.
Das passt ja irgendwie auch gut rein. Ja. Ja, also klare Empfehlung von mir.
Utopia hatte ich jetzt nicht so blutig in Erinnerung.
Nee, aber so von dem abgefahrenen und ja, auch schon schwarzen Humor. Mhm. So.
Naja, ja, klar.
Findet man hier auch ein bisschen was wieder.
Okay.
Ja, mehr aus der Punkte habe ich. Ach so, waren ja schon Emmy-Verleihungen, ja, war 16 Mal nominiert, die Serie. Einen hat sie mitgenommen für Outstanding Music Supervision, eher so ein Randthema. Mhm. Immerhin.
Stimmt, die Verleihung, die war jetzt die Tage immer komplett ignoriert, Alter. Ich habe gar nicht. Ja, gut, also ich glaube eh nicht, dass da viele Überraschungen gab. The Bear hat wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was bekommen. Mhm. Klar. Okay, ja, aber ey, geil, also du hast mir echt Lust drauf gemacht. Ich werde mir das jetzt mal angucken.
Wie gesagt, Fallout lohnt sich aus meiner Sicht. Ja, einzige Zahl, die es recherchierbar gibt, ist eine 8,4 von 10 bei IMDb.
Wie, die Serie hat keinen Metascore?
Nee.
Das hätte mich jetzt echt gewundert.
Habe ich jetzt jedenfalls nicht gesehen.
Guck mal eben nach. Doch, 73.
Okay, dann habe ich schlecht geguckt.
Nee, das ist ja, bei Serien steht der ja nicht auf IMDb, ist voll mies. Bei Serien musst du quasi auf Metacritic gehen und die eingeben.
Ah, okay. Naja. Okay, das versuche ich mir zu merken.
Kein Problem.
Okay. Wie viel hast du da? 73?
73 und Userscore auf Metacritic 7,5. Also schon alles sehr gut.
Mhm.
Krass. Okay.
Ja, darfst raten.
Jetzt darf ich raten. Ich sage 8.
Ich bin bei einer 9 gelandet.
Alter. Nicht im Ernst.
Ja, Mann. Da gab es wenig,
Alter,
was ich zu bemängeln hatte.
Holy shit, Alter.
Ja.
9.
Wurde da echt gut unterhalten. Natalie war da auch. Ich hatte Natalie gestern gefragt, ja. Wie viele Punkte würdest du denn geben? So, ja, 9 bis 10. Ich so,
okay.
Wow, Alter. Und die ist da echt sparsam sonst mit Punkten. Aha. Vor allem in der 10er-Kategorie.
Das ist amtlich, ja.
Ja, macht schon Laune.
Okay. Gut. Jetzt hab ich noch einen. Und du ja auch.
Mhm.
Und ich habe mir endlich mal einen Film angeguckt, der für mich echt überfällig ist, weil ich war da schon ziemlich heiß drauf. Und ich glaube, seinerzeit haben den auch sämtliche Podcasts behandelt. Mhm. Wir haben es irgendwie ausgelassen. Deswegen,
was der jetzt mit für euch spricht, finde ich.
Ja, gut, stimmt. Manchmal, also gerade bei so krassen Hype-Geschichten, warten wir ja dann auch gerne mal ein bisschen. Aber bei dem war es, glaube ich, eher die Schwierigkeit, den in OV in einem anständigen Kino zu erwischen. Mhm. Und dann war parallel zu viel anderes. Wie auch immer, aus dem letzten Jahr, Godzilla Minus One.
Oh ja.
Oscar-nominiert für visuelle Effekte und hat ihn auch bekommen. Und das gab's tatsächlich noch nicht oft, dass da was aus Japan kommt und einen Oscar für visuelle Effekte mitnimmt. Erst recht nicht ein Film, der so günstig daherkommt, weil das ist halt schon, glaube ich, auch das Krasse an dem Film, wie der aussieht in Verbindung mit dem Budget, das ist schon beeindruckend. Also der Oscar geht mal klar. Ey. Zumal ich glaube, wir haben auch, also ich habe auf jeden Fall alles andere gesehen, was für visuelle Effekte nominiert war und ich glaube, der fehlte mir, ne? Das hatten wir letztes Jahr. Ja, wie sieht's da bei dir aus? Hast du den gesehen?
Ich hatte den vor der Verleihung geguckt, ja.
Ach stimmt, du hattest den zur Verleihung gesehen. Ja, genau. Okay.
Und ich liebe ja Godzilla, Alter.
Ja?
Ja.
So generell.
Ich habe nicht alle gesehen, aber viele, ja, also viele davon.
Wovon sprichst du jetzt, wenn du sagst, nicht alle, weil das ist ja ein sehr weites Feld.
Ich diese, wie hießen die denn, diese Millennium-Dinger, hießen die so um die 2000er entstanden sind, da kenne ich nur ein paar davon. Aber so die in den
70ern. Aber so um die 2000er, da gab's auch jetzt gar nicht so viel Godzilla, oder?
Na, das waren das mindestens 3.
Also du mal ab den 2010er Jahren dann, ne? Also mit, weil nee, es den einen
vor sein.
Also war das nicht sogar, boah, war das Emmerich oder von wem war der?
Nee, ich meine jetzt japanische Godzilla. Es gab ja dann.
Ja, siehst du, deswegen frage ich, wovon sprichst du dann?
Ach so.
Mit dem, okay.
Nee, also der Emmerich war ja für viele Hardcore-Fans. Ich fand den solide, ja, war schon damals beeindruckend, was da gezeigt wurde mit CGI. Ich habe den aber seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, der wird vielleicht heute eher schwierig sein. Nee, ich rede von den japanischen Dingern.
Okay.
Da, also ich war in einem Alter und hatte einen Freund, der war Mega-Fan und als junge Jugendliche haben wir uns dann die ganzen japanischen Dinger reingezogen.
Ach, echt?
Halt so aus den 70ern, 80ern, weitestgehend 60er, 70er halt gab.
Ich glaube, da habe ich höchstens mal einen gesehen.
Ah ja.
Okay, und du hast das voll gefeiert, ja?
Ja.
Okay, sehr geil.
Ich meine auch damals schon irgendwie ein bisschen Trash-Note erkennbar, weil man schon auch in unserem Alter erkannt hat, da ist ein Typ im Anzug, der dann eine Modelllandschaft zertrümmert, aber irgendwie haben wir das gefeiert. Und ich habe allerdings auch den ersten Godzilla, auch erst viel später gesehen, als Erwachsener.
Den allerersten?
Ja, genau. Okay. Also es waren dann eher die, ne, auf der Erfolgswelle rumreitend, die billigeren oder vielleicht inhaltlich nicht ganz so ausgeprägten Filme.
Ja, aber das ist eben ein Feld, ey, da gibt's so vieles, von dem ich noch nie was gehört habe. Also ich glaube,
Mottenma-Filme, ne?
Genau, ja, eben. Und das war jetzt auch in dem letzten Kong Godzilla-Ding, war das ja auch nochmal ein Thema. Und eben da war ich auch schon so, what the fuck, Alter, eine Motte, wollt ihr mich verarschen? So, also ich hatte nie so richtig krasse Verbindungen zu dem ganzen Thema. Aber eben, ich kenne auch die alten japanischen Dinger nicht, ich habe da immer nur mal ein bisschen was von gesehen. Ich glaube tatsächlich habe ich über Simon Says wahrscheinlich auch das erste Mal so diese originale Godzilla-Musik gehört, so das bekannte Thema.
Von Pharaoh Monk meinst du?
Ja, genau, weil es halt gesampelt wurde und ein sensationeller Beat draus gemacht wurde. Aber eben, also nie wirklich tief in dem Thema drin gewesen. So. Und jetzt war das aber schon was von außen halt echt sehr interessant aussah. Ich habe ja auch Shin Godzilla noch nicht gesehen. Mm. Der wurde ja auch von vielen hart gefeiert.
Mochte ich auch
Mochtest du auch sehr? Ja. Okay. Ja, also habe ich mir den angeguckt. Godzilla Minus One. Und ich finde, ich will das jetzt mal im Vorfeld erwähnen, das Budget 10,2 Millionen umgerechnet. Und das ist halt echt ein Schnäppchen. Ey. Voll. Meine Fresse.
Billiger als Crank.
Ja, und haben sich natürlich voll drauf konzentriert, dass das, was hier an CGI zum Einsatz kommt, dann eben richtig gut aussieht. Und das mit einer Truppe, die so klein ist, verglichen mit Blockbustern, die mal kurz das 10-fache kosten oder das 20-fache, wo du dann im Abspann immer so, wenn es dann an die digitalen Künstler geht, du einfach seitenlange Namenslisten hast, wo irgendwie Tausende von Leuten gefühlt gelistet werden. Und hier hast du ein VFX-Team von 35 Leuten.
Alter, das ist wirklich krass.
Und Alter, auch aufs Gesamtding, ne? Also du hast hier 610 VFX-Shots. Und nur mal ich habe mal einen Vergleich rausgeschrieben, weil das muss ja in Relation gesetzt werden, wenn man jetzt nicht in dem Thema drin ist. So, Avengers Endgame hatte 2500 VFX-Shots. Ist zwar jetzt nochmal eine Stunde länger als dieser Film, aber trotzdem, also, und das mit einem Budget von 365 Millionen Dollar, also, weil jeder einzelne VFX-Shots geht halt eigentlich normalerweise schnell ins Geld. Und hier haben die halt 610 auf 2 Stunden 4 und das mit einem Budget von 10,2 Millionen. Das ist halt wirklich beeindruckend. Und dann halt auch wirklich mal mit einer Handvoll Leute. Ich find's so krass, ey. 35 Leute. Aber die haben mir sich hier, ich habe ja auch viel eben über Posts und so nachgelesen und mir Sachen angeguckt. Und das ist schon spannend, weil die sich hier einfach echt nochmal anders ins Zeug gelegt haben. Also die sind schon auch mit ein paar Ideen hergekommen, die wohl nicht so die klassische Herangehensweise sind jetzt im CGI. Wo ich natürlich wenig Ahnung von habe, aber das war alles irgendwie sehr spannend, sich da im Nachhinein auch mit zu befassen. Ja, und jetzt erstmal die Handlung, oder eigentlich habe ich jetzt schon fast den ganzen anderen Kram erzählt. Oder Regie Takashi Yamazaki. Lupin der Dritte, The First, das ist, glaube ich, ein Film.
Lupin der Dritte, dann diese Animationsgeschichten wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ghostbook gab es 2022, den könnten auch manche kennen. 28 Credits, hat das auch geschrieben, alleine wohlgemerkt. Und so sieht das halt auch alles erstmal nach einem kleinen Film aus, ne? Ist es ja auch. Und ich glaube, da haben die Oscars natürlich sehr dabei geholfen, dass man den überhaupt wirklich wahrnimmt. Unter Umständen wäre der sonst an uns vorbeigeschossen. Aber er hat es dann ja auch auf die Letterboxd Top 250 Narrative Liste und die Top 250 Horrorfilm Liste geschafft. Auf Letterboxd. Also spätestens da wäre uns dann begegnet. Ja, und jetzt aber wirklich die Handlung. Also wir sind 1945. Und logischerweise im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs, und im Fokus steht Shikishima. Das ist ein Kamikaze-Pilot. Und der Film geht damit los, dass der mit seinem Flugzeug auf einer Insel landet, wo die Dinger eigentlich gewartet und repariert werden. Und als er da ankommt, kriegt er schon von den ganzen Ingenieuren dort irgendwie, wird er blöd angeguckt, weil er natürlich in dem Moment, wo er noch lebt, schon mal seinen Job nicht so hundertprozentig ernst genommen hat. Weil, wie wir wissen, ne, als Kamikaze-Pilot musst du halt irgendwie das Objekt, was du angreifen sollst, ja, musst du halt reinfliegen und in der Regel bleibt da nicht so viel übrig vom Pilot. Und jetzt ist er da eben aber heil angekommen und wird dementsprechend angeguckt. Jetzt haben die aber gar nicht allzu viel Zeit, sich mit ihm zu befassen, weil jetzt eben kurz nachdem er da angekommen ist, wird diese Insel von einem Riesenmonster angegriffen. Und die wissen natürlich erstmal gar nicht, was abgeht. Ja, jetzt als in dem Moment, als Godzilla da einmarschiert und eben sich auf diesen Hangar zu bewegt, versuchen die mit Pistolen und Gewehren irgendwie dem der Sache zu begegnen. Das hat natürlich nicht so viel Einfluss. Und dann sagt hier der Obermotz unserem Protagonisten, dass er sich in das Flugzeug setzen soll, um mit den Waffen des Flugzeugs auf Godzilla zu schießen. Das macht er dann auch, beziehungsweise bis an den Punkt, wo er abdrücken soll. Und dann geht ihm die Buchse. Und er denkt drüber nach, was das für Konsequenzen haben könnte und beweist so einmal mehr, dass er eigentlich als Kamikaze-Pilot den völlig falschen Job hat. Ja, jetzt macht Godzilla da alles platt, außer ihm, und so ist er jetzt mit einer Menge Schuld unterwegs und geht auf den Heimweg, um da dann eigentlich auch nur Schutt und Asche vorzufinden und findet da dann eine obdachlose Frau und ihr Baby, die dann in sein noch stehendes Haus einziehen. Weil da wurde halt ziemlich viel platt gemacht. Ja, und jetzt geht's im weiteren Verlauf darum, dass natürlich das Gewissen an ihm nagt und dass das ihn natürlich auch nochmal einholen wird und er jetzt auf einer Art persönlichen Mission ist, sich mit anderen Leuten zusammenzutun, um Godzilla endlich zu besiegen. Und Godzilla hat halt schon auch echt ein paar geile Tricks drauf, weil das schon auch da wieder CGI wahnsinnig beeindruckend gemacht, wie Godzilla sich auflädt. Also der ist ja eh ziemlich radioaktiv unterwegs und dann gibt's eben in Kampfsituationen hat er so einen ziemlich harten Move, wo er sich aber eben ein bisschen für aufladen muss. Und das finde ich visuell schon auch echt ziemlich geil gemacht. Also sowieso, was das angeht, da können sich deutlich größere Filme echt eine Scheibe von abschneiden, weil das ist amtlich, was die hier machen.
Amtlich. Offiziell bestätigt mit Stempel.
Ja, Mann. Weißt du eigentlich, warum der Minus One heißt?
Nee.
Weil die gehen davon aus, dass Japan im Zweiten Weltkrieg quasi platt gemacht wurde, auf Null gebracht. Und der Auftritt von Godzilla ist dann nochmal ein drunter. Deswegen Minus Eins. Ja, weil also die ursprünglich japanische Tagline des Films, die kannst du übersetzen mit Nachkriegs-Japan von Null bis Minus.
Ja.
Und deswegen geht man davon aus, dass das daher kommt.
Das war ja auch schon immer das Ding, ne? Godzilla war ja für die Japaner immer die Verarbeitung des
Atombomben-Themas. Ja, ja, und dass das natürlich das ganze Land über Generationen traumatisiert hat, das ist klar. Und eigentlich muss man ja fast schon froh sein, dass das dann eben auch solche Auswüchse bekommen hat, weil da haben sie schon ein Monster erschaffen. Also ich meine, sieht man ja, ne? So weiß nicht, wie viele Jahrzehnte später beschäftigen sich da immer noch Leute mit.
Ich glaube, der erste Film ist von 1954. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also Alter, 70-Jähriges in diesem Jahr.
Ist krass, ne?
Ja, voll.
Und es ist schon auch geil, dass die hier, also nach allem, was ich jetzt eben da gelesen und gesehen habe, so an Zusatzgedöns, man merkt halt schon, dass die in Japan auch nochmal mehr Respekt vor diesem Erbe haben, was da dran hängt. Ne? Also wie die da rangehen und was wichtig ist zu respektieren und so weiter. Zum Beispiel war ja hier der Schrei von Godzilla oder was der so für Laute von sich gibt, ne? War ein Riesenthema. So. Und die wollten ungern wirklich ein komplett neues, eigenes Ding kreieren und haben dann die alten Schreie von Godzilla eben aus den alten japanischen Filmen halt neu aufgenommen, beziehungsweise haben die halt zum Teil verzerrt abgespielt oder irgendwie einfach Riesenlautsprecher aufgestellt, die voll aufgedreht, abgespielt und das nochmal neu aufgenommen und so weiter. Und das haben halt wirklich mit dem Ursprungsmaterial ein bisschen getüftelt und daraus was gebastelt. So.
Cool.
Weil, aber auch da wieder, ne, weil es halt Regie und allen Beteiligten wichtig war, irgendwie so dieses Erbe und das irgendwie da die Ehre auch hochzuhalten. Ist schon voll wichtig, irgendwie lustig, ey.
Na.
Also finde ich ja auch cool irgendwo, ne? Voll. Weil dann ist natürlich, wenn du dann so manche Hollywood-Rangehensweisen siehst, kann ich mir vorstellen, dass das dann für manche Tritten die Fresse ist.
Ja. Ich fand's ja auch schon interessant, beim ersten Godzilla gab es ja auch verschiedene Schnittfassungen. Gab ja auch eine Schnittfassung extra für den amerikanischen Markt.
Ach echt? Okay. Der,
wo es dann eben auch mehr aus Sicht der Amis dann erzählt wurde. Ich habe die, glaube ich, nicht alle gesehen. Ich glaube, es gibt so drei sehr prominente Schnittfassungen.
Okay. Ja, ja, das hat, er musste schon lachen, als also hier Letters from Iwo Jima und so, Eastwood da mit der Herangehensweise hinging. Ey, dachte, okay, das ist, ja, kann man machen. Ja, aber der.
Gab's also, ja sogar noch einen Film, einen Kriegsfilm davor. Boah, wie hieß denn der nochmal? Von Anfang der 70er. Da wurden eben damals auch schon beide Seiten beleuchtet. Ja, die amerikanische und dann die japanische Kriegsseite. Egal, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Irgendein typisches Kriegsfilm-Ding aus.
Also ich finde, gerade so im Hinblick auf den Vietnamkrieg gab es das halt zu selten, ne? Dass das mal aus der vietnamesischen Sicht erzählt wird. Also gibt's schon noch bei vielen Kriegen oder Konflikten die Möglichkeit, da mal eine andere Sichtweise zu erzählen. Und ich finde halt schon.
Tora, war das, glaube ich, Entschuldige.
Also jetzt bei Godzilla Minus One. Das ist zweifelsohne ein japanischer Film und da ist wenig Hollywood mit bei.
Ja.
Das ist einerseits total cool. Auf der anderen Seite merke ich halt schon immer wieder, dass mit meinem westlich konditionierten Hirn so manche Pathos-Momente aus asiatischen Ländern für mich manchmal echt viel sind.
Ja.
So. Trotzdem ist es hier richtig fett. Also schon beeindruckend. Alles rund um Godzilla und wie das aufgezogen ist und auch so, was er für eine Bedrohung darstellt. So jetzt der Weg unserer Hauptfigur und alles, was da so dran hängt, da glaub nicht, dass ich da jetzt mörderemotional mitgegangen bin, aber das ist zweifelsohne ein guter Film, ey. Ja, du fandst den auch gut, ne?
Ja, ja.
Warst da schon auch recht weit oben. PG-13 das Ganze und eben 2:04 und das Geile ist, den gibt's auch in Schwarz-Weiß.
Oh,
und den habe ich mir dann nämlich nochmal
geil.
Über weite Strecken habe ich mir den nochmal in Schwarz-Weiß angeguckt. Mhm. Und gerade für dich wäre das eigentlich eine Empfehlung, weil das ist schon speziell, das macht was. Also der sieht, Godzilla sieht in Schwarz-Weiß hier fast nochmal eine Ecke geiler aus.
Cool.
Weil es einfach irgendwie, weißt ja, es macht halt was anderes.
Ist ja auch nochmal eine Art Würdigung.
Ja, ja, deswegen, allein da sieht man halt auch wieder, ne, das ist jetzt nicht so à la Logan oder Fury Road oder so, wir hauen nochmal für die Fans einen hinterher, sondern klar war da der Ansatz auch wieder so an die Originale, da so einen Hommage-Moment zu kreieren und es funktioniert natürlich, klar.
Cool.
Ja, aus diesen 10,2 Millionen sind dann über 115, fast 116 Millionen geworden.
Alter.
Verzehnfacht kann man machen oder verelffacht, also ordentlich. Alles. Ja.
Nicht schlecht.
Die Zahlen, die gehen da entsprechend mit. 7,7 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 81, Letterboxd 4,1. Euphorie rundum.
Ja. Ich sage, du bist bei einer glatten 8 gelandet.
7,5.
Okay.
Bin ich, weil dann doch eben die ganze Pathos-Schiene mir das so den einen oder anderen Moment irgendwie hätte ich nicht versaut. Sagen, aber das ist schon, das dämpft die Nummer so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dieses kulturelle Ding. Ja. Ich hab's immer wieder.
Du, halber Punkt entfernt, 7,5 ist da auch gut.
Ja.
Und wenn ich mich nicht verrechnet habe ich zumindest einen Unentschieden schon mal.
Das ist richtig.
Cool.
Guess also wird sich freuen. Aber jetzt.
Ja, aber jetzt.
Jetzt hast du die jetzt Möglichkeit. Jetzt
bin ich auch echt gespannt, Alter.
Oh, fuck, Alter. Wir bringen keinen Schrott, ey. Das ist immer am schwierigsten.
Ah, es ist wirklich schwierig. aber ich erläutere erstmal ganz kurz, warum ich zu diesem Film gekommen bin. Nee, es war wirklich nicht so die Absicht. Ja, ich hatte es schon vorhin erwähnt, eigentlich wollte ich, ich bringe ja hier auch jetzt die Sachen, die ich aktuell geguckt habe.
Guck mal, ich habe es voll gut mit dir gemeint. Ich habe extra Sachen genommen, wo ich dachte, da kann man sich nicht riesig
Ich wollte es ja auch gut mit dir meinen und wollte einfach Crank 2 bringen. Weil wäre eigentlich ein Film nämlich gewesen, den ich jetzt aktuell geguckt hätte. Ja, mit meinem besagten Filmkumpel, mit dem ich dann halt eben Actionfilme gucken. Und der hätte dann eben 2 Wochen zu unserem nächsten Filmdate angestanden und hatte auch schon meine Blu-ray, ja. Alle, die es nicht wissen, ich habe eine riesengroße Filmsammlung zu Hause und eben einiges im Original, oder das ist im Original und eben auch Crank 2. Und dann legten wir diese Blu-ray in das PlayStation 5 Laufwerk ein und das konnte die Blu-ray nicht lesen. Original von Ascot Elite. Ich dachte immer, die sprechen sich Ascot Elite aus, aber es ist eine schweizerische Firma. Mhm. Weil ich dann recherchiert habe, also, woher kommen die eigentlich?
Elite wäre auf Englisch auch nicht Elite, aber...
Wie wär's?
Elite.
Elite, ja, gut. Ist ja wurscht, die aber ihren Firmensitz auch in Bayern mittlerweile haben. Egal.
Was jetzt? Ich dachte, eine Schweizer Firma.
Ja, ja, aber,
ach so, aber
anscheinend verlagert, weil was vertriebstechnischen Gründen.
Wer macht denn sowas?
Naja, auf jeden Fall dann, ne, zweiten Player ausprobiert, die PlayStation 3, auch da nicht lesbar. Ich dann, wir haben ja irgendwie eine Alternative im Stream gefunden und dann nach Hause gerockt und da habe ich es auch erstmal wieder auf 2. Und die Disc ist anscheinend irgendwie, obwohl ich die neu aufgemacht habe. Ich
glaub, die war original verpackt, okay.
Die war noch verschweißt.
Okay,
ja.
Wow.
Ich mache die ja immer erst auf, wenn ich den Film gucke oder wenn die Banausen mal anfragen, ob ich den Film im Petto habe und dann verleihe.
Ja, okay, aber jetzt wird es natürlich schwierig, mit dem Kassenzettel anzukommen von vor 15 Jahren und zu sagen, funktioniert nicht.
Total. Und ich dachte mir, okay, gut. Wir hatten ja, wie gesagt, eine Alternative erstmal gefunden. Also habe ich mir dann eine Filmkopie besorgt. Ja, nach Urheberrecht darf ich ja eine Kopie sozusagen haben.
Natürlich.
Des Originals. Und hatte die dann auf dem USB-Stick mitgebracht. Mhm. Dann hat mir herausgefunden, okay, der Fernseher liest diesen USB-Stick nicht, der bei meinem Fernseher aber funktioniert. Dann haben wir irgendwie versucht, über sein MacBook und dann über HDMI-Kabel den MacBook an den Fernseher anzustöpseln und Bild ließ sich abspielen. Aber bis gestern, als ich die Podcast-Aufnahme mit Dennis hatte, haben wir, mein Filmkumpel und ich, herausgefunden, dass man versteckt in einem Tonmenü beim MacBook dann eben nochmal explizit angeben muss, dass er auch über ein anderes externes Gerät den Ton ausgeben soll. Ja, also, ja, nach einer Viertelstunde Rumprobiererei und Tüftelei haben wir dann entschieden, okay, komm, dann gucken wir heute nochmal einen Film im Stream. Und dann meinte er, guck doch mal auf meiner Netflix-Watchlist, was ich da so drauf habe, da finden wir bestimmt was. Und er ist halt Papa von einer, ich glaube, so 9-jährigen Tochter. Das heißt, da waren viele Kinderfilme drauf, die erstmal partout weggefallen sind. Dann ist er halt auch in einer Beziehung, die auch schon eher so kitschige Filme mag. Ja.
Die Beziehung oder seine Frau?
Seine Frau, ja.
Okay.
Und
eher so kitschig.
Hab dann halt so ein paar Actionfilme vermisst. Da gab es ein paar, aber die kannte ich alle schon. Also
das heißt, bin du bringst jetzt Made in Manhattan.
Fast. Mhm. Bin halt diese ewig lange Liste durchgescrollt, bis ich in der vorletzten Zeile war, wo dann so wirklich 4 Filmtitel von 6 gelistet wurde, die ich noch nicht kannte, die ich in die engere Auswahl genommen hätte. Und der hatte sich dann für einen entschieden, der so die meine letzte Wahl aus dieser Filmreihe gewesen wäre. Und wir reden hier über Players.
Players?
Players. Klingt erstmal nach einem coolen Titel. Und du reagierst ja so, als wenn dir da, wenn da irgendwas klingelt.
Ja, ich befürchte, es gibt zu viele Filme mit mit dem oder ähnlichen Titeln. Okay,
ja. Ist aus diesem Jahr. Ziemlich
so, nee, frische dann, Kost. Dann eh nicht. Ich dachte, jetzt kommst du mit irgendwas 90er-mäßig.
Nee, nee, ganz frische Kost. Und bei Netflix dann auch als Romantic Comedy.
Ach du Scheiße.
Okay. Aufgeführt. Ne?
Richtiges
Worauf
Highlight.
Worauf freut jetzt. Man sich, wenn man Crank 2 mitbringt?
Oh fuck. Ey, wir wollten Crank 2 gucken und jetzt ist es eine Rom-Com geworden. Alter, Alter. Gelungener
Richtig
Abend.
Richtig absurd, ja. Voll. Okay, nur so viel ist jetzt kein Highlight,
okay,
aber ich hab schon schlimmere Rom-Coms gesehen. Ja, so viel kann ich vielleicht auch schon mal.
Okay. Everyone can eat shit! Big bag of shit! Stop Darks, ey. Das kann ja was werden. Na gut. Aber hey, ich hatte das neulich auch mit einer DVD wohlgemerkt, die ich in meine Xbox geschmissen habe.
Ja.
Und dann festgestellt habe, die kann die nicht lesen. Weil hier Region Code.
Okay, das hatte ich letztens auch.
Und ich wusste nicht, dass die Xbox da Faxen macht.
Ich hatte das letztens auch bei meiner PS5, die auch sonst keine Faxen gemacht hat. Mit einer Blu-ray. Ja, die, wo
witzig,
sie ja noch mal,
siehste, weil, weil Guess mir nämlich noch erzählen wollte, die PS5, die hat das nicht.
Dachte ich auch, dass die Region Free, dass die alles abspielen kann. Aber ich hatte extra einen US-Import über einen Film, den Dennis und ich gestern
haben. Ja, ich eben auch. Ich habe die US-DVD von Rhyme and Reason, Alter. Und den habe ich halt...
geil,
ja,
Alter.
Dachte ich auch. Geil, wollte ich ja immer mal gucken.
Ja, Mann,
jetzt weiß ich auch, warum ich den noch nie geguckt habe. Das Scheißding in jedem DVD oder Blu-ray-Player. Ja, ich hatte diese scheiß Region-Code, Mann.
Ja. Willst du mir die mitgeben und ich teste mal zu Hause? Nee,
Guess hat schon angeboten, er hat einen DVD-Player noch, der region-free ist.
Ja, ich erinnere mich. Der hat immer sehr großen Wert darauf gelegt. Ja,
machen wir das mal.
Ey,
mal hier,
gib gerne Bescheid, Alter. Ryan ich würde mich gerne anschließen.
Du kennst ihn auch nicht, ne?
Nee.
Ja,
eben. Soundtrack rauf und runter gehört,
das nehme ich auch, das Ding. So, ich habe den Soundtrack rauf und runter gehört und wollte mir jetzt endlich mal einen scheiß Film dazu angucken.
Ja, kann ich absolut verstehen.
Ja.
Wie sehr ich lieber jetzt über Rhyme and Reason quatschen würde, als über Players.
Ich bin gespannt, Alter. Hau raus.
Ja.
Das sieht jetzt schon nach einem Sieg für Guess aus. Das können wir mal ankündigen.
Ach, wieso?
Wie soll ich denn das
schon,
raten?
Ich werde dir schon gut werden. Nachvollziehbar vermitteln, wie ich den Film fand. Ja.
Gut, dann hau
es
raus.
Ist eine generische Geschichte, jetzt nicht wahnsinnig weltbewegendes.
Im Ernst? Ich bin so überrascht.
Wer hätte das gedacht? Gina Rodriguez.
Ah ja, keine Folge ohne Gina Rodriguez.
Die spielt hier Mac. Und Gina Rodriguez kannte ich jetzt vorher zum Beispiel aus Deepwater Horizon oder Annihilation.
Ja.
Mochte ich da.
Annihilation war cool.
Ja. Und ich mochte sie hier auch in diesem Film. Ja. Die spielt nämlich eine Sportjournalistin für eine Zeitung, die ja in der, schon ein bisschen in der Krise steckt. Und da eigentlich eher zu ihrer Liebe zum Baseball diesen Antrieb hat, eben zu schreiben. Und vielmehr aber lieber Faxen macht auf Arbeit, weil sie da mit Kollegen eine Clique hat, die dann auch nach Feierabend in Kneipen ziehen oder zu sonstigen Veranstaltungen. Und einer aus ihrer Clique ist nämlich Adam, der hier gespielt wird von Damon Wayans Jr., dem ältesten Sohn von Damon Wayans, der auch, ja, sein, beide haben nämlich in Dance Flick mitgespielt. Ein Film, den ich ja sehr empfehlen kann, der in Episode 150 der Bewegtbild-Banausen besprochen wurde.
Mach das nicht, Alter. Guess würde ich hassen dafür.
Was denn? Wofür jetzt?
Dass für Dance Flick, Alter.
Ach, komm. Vielmehr werden mich Isa und Nora weiterhin hassen, dass ich diesen Film rezensiert habe.
Stimmt.
Ja. Ja gut, das ist jetzt aber auch die einzige Querverbindung, die ich dazu mitgebracht habe. Sprich, ältester Sohn von Damon Wayans, bekannter, eigentlich schon ausgeprägt für seine Slapstick- und Verarschungs-Comedy-Filme. Der spielt halt hier Adam in der Clique. Dazu gibt es noch Brannigan, der gespielt wird von Augustus Prue. Den kannte ich als Todd aus Kick-Ass 2 oder spielt eben auch in der, hatten wir vorhin kurz, Herr der Ringe-Serie in der ersten Staffel mit. Oder in einer Serie, die ich, glaube ich, auch mal gebracht hatte, 1923, einer von diesen Taylor-Sheridan-Dingern, Paramount-Plus-Geschichten.
Und, ja, das Yellowstone-Spin-Off.
Ja, genau.
Ja.
Und ergänzt wird dann diese Clique noch um Little. Das ist der jüngere Bruder von Brannigan, der aber halt nicht in dieser Firma arbeitet. Und die haben halt den Skill, das sind nämlich Junggesellen, Mac ist 33 und so Adam ist im ähnlichen Alter angesiedelt, die haben nicht den Skill, durch irgendwelche Maschen Leute aufzureißen. Für am besten irgendwie One-Night-Stand, am besten halt, wo irgendwie nichts Verbindliches draus wird. Ja, fängt nämlich auch dann so an, der Film in der Kneipe und Brannigan und Mac tun halt so, dass sie ein frisch zusammengekommenes Pärchen ist. Brannigan irgendwie Multimillionär ist, der doch eigentlich nur das Beste für Mac will und ja extra mit dem Hubschrauber ihn zu seiner Yacht abgeholt hat und sie, ihr ist das aber alles zu viel und
natürlich kommt diesen Dialog halt so eine hübsche Blondine am Tresen irgendwie mit und Mac dann halt dann Schluss mit diesem angeblichen Millionär macht und abdüst und Brannigan natürlich, ja, durch diese Szenerie beste Chancen hat bei dieser blonden Frau, die sehr aufmerksam zugehört hat, dass sie ja jetzt, ne, angelächelt wird von einem vermeintlichen Multimillionär. Und das ist halt das Ding. Das ist das ist so das Hobby dieser Clique, einfach durch Maschen, ne, das sind die Players, sich irgendwelche Leute zu klären.
Ist das denn heute noch politisch korrekt? Kann man so eine Handlung überhaupt erzählen? Und das auch noch ausgerechnet auf Netflix.
Kann man insofern, wie du mir die Überleitung schaffst, ja, ich bin Fanly.
Okay. Ich hab's nicht mitbekommen.
Sie schafft es, weil nämlich Tom Ellis als Nick hier auftritt, der Tom Ellis
das spielt war Lucifer,
die
Hauptrolle. Ne?
Ja, genau.
Ja, okay.
Der spielt den Lucifer in der namensgebenden Serie.
Okay.
Hab die nie geguckt.
Was hat das jetzt mit Netflix zu tun?
Nichts. Wieso? Wie kommst du darauf?
Okay.
In der namensgebenden, ich habe einfach nur gesagt, spielt halt
okay.
in dieser Serie.
Ich warte immer noch auf den tollen Übergang, den ich dir angeblich bereitet habe.
Ja, weil er nämlich einen im Leben angekommenen Mann spielt, ja, Kriegsreporter, der auch als Autor von Büchern erfolgreich ist und halt irgendwie eine Connection zu dieser Sportzeitung hat. Ja.
Okay.
Und dann eben mit der Chefredakteurin einen Termin hat und Mac ist halt hin und weg, so vom Aussehen, von seinem Auftreten und verbringt dann auch, die haben dann irgendwie so eine gemeinsame Feier, verbringt dann eben auch eine Nacht mit ihm und merkt dann aber schnell, okay, er fand sie jetzt halt nett und cool, aber mehr als ein One-Night-Stand ist da erstmal nicht drin für ihn.
Okay.
Und sie will halt unbedingt ihn haben, weil er der Mann ist, der einfach fest im Leben steht, der einfach erwachsen ist, ja, nicht wie ihre Clique, alles irgendwie zwar im gleichen Alter, aber dann doch irgendwie hängen geblieben. Und sie will einfach auch ankommen im Leben und eine ernste Beziehung haben. Und deswegen versuchen die natürlich ihre Maschen darauf anzuwenden, dass er sich in sie verknallt. Ja, also es werden diverse Situationen fingiert, wo dann alle irgendwie eine Rolle spielen und Adam...
Vorstellung, ey, dass du da mit deinem Homie sitzt und ihr wollt einen Actionfilm gucken und dann guckt ihr diesen Film.
Es war schon irgendwie absurd, Alter.
Ah, war Alkohol im Spiel?
Ja, zum Glück.
Zum Glück. Gut. Das hat
Cuba Libre, wie fast immer bei den Filmabenden mit diesem, mit dem besagten Kumpel. Ja, und so zieht sich das dann halt durch den Film, die 105 Minuten lang. Das ist wenig gespoilert, wird dann auch erfolgreich. Aber ob das dann die wahre Liebe von ihr ist, ja, in dem Film? Die Frage könnt ihr euch nur beantworten, wenn ihr dann den Film seht. Also ganz klassisch Rom-Com.
Na ja, gut, gemessen an der Tagline Love is a Team Sport, kann man ja nur hoffen, dass das Ganze im riesen Gruppensex endet.
Nee, das ist dann doch schon eher auch etwas familienfreundlich.
Naja, ja, aber Rating ist hier TV MA. Also,
ah ja, okay.
Mensch, da haben sie sich was getraut. Hey.
Aber sowas von.
Okay.
Der Film hat schon auch sehenswerte Geschichten, ja. Also die Schauspieler machen es gut. Ich war sogar sehr positiv von Damon Wayans Junior überrascht. Der hat das Ding, finde ich, mehr als solide gespielt. Okay. Mochte den. Ich mochte den einfach. Ja. Auch Gina Rodriguez, irgendwie mag ich die. Und auch hier macht die das ganz cool.
Ja, den ist ja jetzt auch beiden ein bisschen Charme nicht abzusprechen.
Ja.
Aber macht das den Film wirklich besser? Also klar, wenn jetzt die beiden, wenn man den gerne zuguckt, ist natürlich mir nochmal eine gute Voraussetzung.
Ja, also.
Aber Alter, das klingt echt nach einem harten Schrott, der Film.
Er hat halt auch sehenswerte Geschichten. Ja, also ganz stark immer wieder wird halt die Liebe zu New York auch aufgezeigt.
Ach okay, ja, ja gut.
Sie als Sportreporterin und Baseball, sie ist halt voll der New York Yankees Fan und der das ihre Eltern gibt's nicht mehr, aber sie erzählt halt immer wieder, wie ihr Vater sie da mitgenommen hat diverse Situationen in ihrem Leben, sie dann auch immer mit irgendwelchen Baseballspielen verknüpft, sie auch irgendwelche wirklich krassen Spiele damals gesehen hat als Kind und halt Adam davon auch immer wieder erzählt, die da eben auch diese gemeinsame Leidenschaft halt pflegen. Du siehst halt da echt viel bei diesen Maschen, ja, die spielen dann im Central Park, die spielen an anderen Orten, die spielen in coolen Restaurants und dadurch hast du halt immer dann diese optischen Highlights,
okay,
die schon den Film dadurch auch für mich aufgewertet haben. Ja.
Aber sag mal, hat das jetzt, das klingt fast so ein bisschen auch nach How I Met Your Mother oder sowas, wenn du so von diesen Maschen
auch der Vergleich
hast du auch nicht gesehen. Ja, fuck's sake, okay. Alle sämtliche Vergleiche gehen ins Leere, ey, wie geil.
Ja, ich halt, ich gucke mir lieber Players an.
Ja, ja. Sehr recht, ja. Anscheinend.
Ja, also es ist keine Nulpe. Und wie gesagt, ich habe auch schon deutlich schlechtere Romcoms gesehen. Ist jetzt auch nie so, dass ich mir da täglich irgendwie in der Richtung was reinziehe. Mhm. Aber der ist schon solide, den kann man mal gucken. Wenn man Bock hat auf sowas, dann ist man da nicht verkehrt.
Das ist so ein sehr solide, Dave.
I think you're fine. Like a solid B-. Genau.
Okay.
Ja, die Trivia Facts geben auch nicht besonders viel her. Also was ich da gelesen hatte, dass das Drehbuch wohl so geschrieben wurde, dass sie am liebsten Jennifer Lopez für die Hauptrolle gehabt hätten. Wer weiß, von wann das Drehbuch ist, habe ich jetzt nicht recherchiert.
So. Made in Manhattan.
Genau. Ah, ja. Wenig überraschend. Ja. Wenig überraschend, dass dann mit Gina Rodriguez eben jemand anderes gefunden wurde. Ja. Die
von J-Lo zu Jane the Virgin, Alter. Ich weiß auch nicht. Na gut. Ja, aber sie ist ja schon, also klar ist sie charmant. Mhm. Also da bin ich ja voll bei dir.
Jo.
Okay.
Über Budget und so weiter habe ich nicht gefunden, weil eben, ne, auf Netflix am Start.
Mhm.
Hab sonst nur Punkte.
Ja, aber das ist halt wirklich die Sorte Film, wie es auf Netflix ja wirklich Fließbandware voll, ja, ist, ne? Total. Also da, aus der Schiene gibt's ja unzählige, ey. Naja gut, die kennen halt auch ihr Publikum, ne? Weil das ist natürlich genau die Sorte Film, wo sich irgendjemand, total, wahrscheinlich primär weiblich, dann denkt, ja, kann ich gut im Hintergrund laufen lassen, parallel auf dem Handy daddeln und verpasst nichts.
Ne? Ich vermute, hättest du durch diese Watchlist von meinem Filmkumpel gescrollt, da waren mindestens 95 Filme wahrscheinlich dabei, um die du schon sowieso per se einen Bogen.
Ja gut, ich habe mir tatsächlich dann eher irgendeinen SpongeBob-Film als diesen Film angeguckt, ne? Das auf jeden Fall.
Ja, rückblickend wäre es wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber gab's ein paar Animationsfilme, die ich noch nicht kannte, die dann wahrscheinlich auch gut funktioniert hätten.
Okay.
Ja.
Gut.
IMDb.
Ja.
Ist bei einer 5,7 von 10.
Okay.
Ja. Hat auch einen Metascore von 52 und die Letterboxd-Community ist bei 2,5.
Okay, das ist dann doch noch alles tatsächlich fast ein bisschen besser, als ich gedacht hätte.
Wobei halt Letterboxd hat mir Dennis gestern erzählt, die haben ja irgendwann mal ihr Bewertungssystem verändert. Ja, deswegen gibt's
ja die Gewichtung, Sinn, ne?
Die Gewichtung,
genau,
davon.
Ja, ja. Und Guess hat neulich festgestellt, beziehungsweise ich habe das festgestellt, weil Guess da draufgeklickt hatte und mir dann erzählen wollte, dass es der Durchschnitt ist. Er war aber, du kannst auf Friends klicken und dann hast du den Durchschnittswert der Leute, mit denen du vernetzt bist.
Ah ja.
Und das ist natürlich manchmal dann ein anderer als der Gesamt.
Klar.
Ja. Ah, fuck. So, jetzt alles oder nichts, hopp oder top. Ich sage 5.
Damit liegst du vollkommen richtig.
Sehr schön.
Es tut mir leid, es ist dann doch ein Unentschieden nur geworden. Aber immerhin.
Unentschieden, immerhin. Ey, dope.
Ja, was soll ich hier lügen, ne?
So, 1-1, das kann sich doch sehen lassen. Was soll ich hier lügen? Nee, soll's auch nicht. Alles gut. Da, verdammt.
I don't like you, but I respect the effort.
Muss man dir ja lassen, Alter. Unentschieden ist ordentlich.
Ja, sehr schön, ne?
Voll
gut. Ich
freu mich. Ja, Mann. Alles richtig gemacht. Guest kann beruhigt aufatmen. Auch wenn er sich wahrscheinlich gedacht hat, Mann, Dave,
bei Players,
jetzt,
Alter.
Du hättest
voll in die Scheiße reiten können.
Auf dem Fuß hattest du es.
Diese Romcom hat doch eigentlich 8 Punkte verdient, Mann, normalerweise. Nee, wäre gelogen.
Ja, glaubst du denn, also Guest ist ja ein bisschen empfänglicher für so stumpfe Romcoms. Glaubst du denn, er hätte damit Spaß?
Ja, ich denke schon. Ja, ja, vor allem halt, das ist ein New York-Ding. Ich glaube, dem kann gestern auch was abgewinnen.
Ja, wobei ich bin ja schon auch großer New York-Fan. Ne?
Das
wenn,
weiß ich.
Wenn ein Film in New York spielt, dann kriegt er auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Ey. Das hilft einfach.
Ja, voll.
Ist aber eine geile Stadt. Ey.
Ja, man, das spielt es natürlich auch klassisch im Sommer. Ja, die Leute sind draußen unterwegs, gute Stimmung.
Mhm.
Ein paar Ideen sind ja auch ganz lustig, die da haben.
Ja, aber das ist so schade, ne? Das höre ich jetzt immer wieder von Freunden, die irgendwie kürzlich mal in New York waren. Mhm. Alter, das muss so runtergekommen sein.
Ah, okay.
Das ist echt krass.
Verrückt.
Also zum einen halt Obdachlosigkeit, halt wie überall in den USA, ein enormes Problem geworden. Mhm. Und dann wohl schon auch damit einhergehend halt voll oft riesen Rattenproblem und sowas. Mhm.
Mann, 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 kaum ist Rudolf Giuliani nicht mehr Bürgermeister, geht die Stadt.
Ob der so gut war, ey, weiß ich nicht, ja.
Das war nee, aber das ironisch schon, gemeint, für die, die es vielleicht nicht rausgehört
ja,
haben.
Ja, aber das, ne? Ich finde, also New York ist da wahrscheinlich auch ein guter Beleg dafür, wie es halt so die letzten 10, 15, 20 Jahre in den USA gelaufen
ja,
ist, ne?
Voll. Wie so manche Großstadt, San Francisco ja auch.
Ja, Mann.
Was du da an Drogenproblem und Obdachlosigkeit.
Ja, auch
hast,
die Obdachlosigkeit,
Alter.
LA auch voll. Super krass. Ja, ja. Tja, nix jo. Mehr. Glorious US and A. Ne. Na gut, ja gut, das wird ja nochmal richtig spannend im November.
Absolut. Hast du denn das TV-Duell heute Nacht gesehen? Oder?
Nee, muss ich mir noch angucken, weil das letzte habe ich mir ja dann nachträglich reingezogen und das war Comedy Gold, Alter.
Ja, ich habe nur Ausschnitte gesehen, es war schon echt hart, Alter.
Ja, ja, also wie gesagt, wenn es nicht so tragisch wäre, dass das einfach gerade um den mächtigsten Posten der Welt geht, ne, wäre es halt wirklich so Comedy auf so Saturday Night Live Niveau, ja, Alter. Das war
vor 20 Jahren gezeigt, hättest du gedacht, das wäre irgendwas Comedy-mäßiges
gewesen. Ja, genau,
gewesen,
eben.
Ja,
also wirklich, hättest du das früher jemandem gezeigt, hätten alle gesagt, okay, das ist wirklich SNL oder sowas, ne? Und jetzt ist halt aber, es ist real life und das ist schon krass. Also beängstigend, ey.
Na voll.
Naja.
Na gut, letztendlich hat es zu der Situation geführt, die wir aktuell haben, ja. Neue Kandidatin, neues Glück.
Genau, so gesehen, das kann ja wirklich nur besser werden jetzt von demokratischer Seite, ne? Deswegen alles fein. Hoffen wir mal, dass sie gewinnt und dann ist alles cool oder dann wird's cool, hoffentlich. Weil das ist natürlich gefährlich mit dem orangenen Herrn. So, wie sind wir jetzt da gelandet? Das ist schwer politisch hier bei den Banausen, Alter.
Obdachlosigkeit. Ja, von New York. It's time to party hard! Nee, ich habe auch sonst nichts weiter zu erzählen.
Okay.
Ja, cool, dass ich hier sein konnte. Ciao.
Ja, ja.
So. Zu schnell, wa?
Nein, alles gut. Ey, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank fürs erste Einspringen jetzt quasi ganz offiziell im Banausenkreis. Ne? So.
Gerne. Gerne immer wieder, aber es wird ja, glaube ich, dazu kommen.
Das wird zwangsläufig dazu kommen. Also ob es jetzt genau die Konstellation bald wieder sein wird, wissen wir noch nicht, weil wir planen das tatsächlich nicht so wahnsinnig lange im Voraus. Aber eben, ihr könnt davon ausgehen, dass dann halt demnächst vielleicht Guest mit Dennis oder sonst wie. Ja. Ich mit Dennis, wie auch immer.
Ist wie Gruppensex bei euch zu Hause.
Naja, gestern hat das passender, genau, so hat gestern nämlich auch beschrieben. Er meinte so, die Älteren kennen das, wenn man dann auf den Partys die Autoschlüssel in eine große Schüssel wirft. Naja.
Oh, fuck, sieh. Alter.
Ja, ja, werden wir Erinnerungen
machen. Gleicher Humor, okay. Genau.
Oh Gott. Gut, Dave hat dann offenbar heute noch was vor. Dann hören wir an der Stelle auch auf. Nochmals vielen Dank an die Runde. Danke an alle, die uns supporten. Da ist Dave ja auch nach wie vor einer der ersten Stunde. Also deswegen auch Dank an dich.
Gerne, immer.
Und fleißig weitersagen, bewerten und so weiter. Nächste Episode dann wieder in alter Besetzung. Guess und ich.
Cool.
Sind wir raus.
Viel Spaß.
Peace.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.